kannst du an einem Urinal pinkeln? Das ist ja sicher was, was unsere HörerInnen dringend wissen möchten. Wenn rechts und links neben dir Leute stehen und ich dich von hinten kitzele.
Das interessiert sicherlich die Menschen.
Der Rose.
Liebe ergraute Kassettenschnuffels, liebe Gebissreiniger, stellt die Hörgeräte auf Ekstase, werft die Erwachsenenwindeln in die Luft. Es ist mal wieder Zeit für Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Wir treffen uns im Aufenthaltsraum zur schattigen Pinie und reden unverhältnismäßig laut über ein Hörspiel. Und wir, das ist er, immer die neuesten Sonderangebote im Kopf und das Kinn voller Magerquark. Er kommt gerade frisch vom Gedächtnistraining. Es ist
Felix Scharlau.
An seiner Seite ich, der Rollator des Grauens, Linus Volkmann. Wir holen uns und euch heute mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir können nicht ewig Jungdetektive sein. Heute geht es daher um die geriatrische Reihe »Die drei Senioren«. Und wir hören Folge 1, Briefe eines Unsichtbaren.
Aber es ist schon nach 21 Uhr.
Was willst du uns damit sagen?
Um diese Zeit mache ich mich immer bettfertig.
Das ist jetzt ein Witz, oder?
Ich bin in einem Alter, in dem ich auf einen geregelten Tagesablauf und ausreichend Schlaf achten muss.
Felix. Schön, dich zu sehen. Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen, seit wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Allerdings haben wir uns in dieser Phase in real gesehen. Darüber wird zu reden sein, aber erstmal, wie geht es dir?
Mir geht es ganz gut. Wir haben uns ja geschworen, nie übers Wetter zu reden, machen es trotzdem immer. Ich will es gar nicht zu weit treiben, aber man kann sich vorstellen, der Podcast hier kommt jetzt Anfang Juli raus und wir haben ihn kurz vorher aufgenommen. Es ist schwierig. Die Witterungsbedingungen sind schwierig. Also freut euch auf 2 Stunden Wortfindungsstörung. Wobei ich schon stolz bin, dass mir das Wort Wortfindungsstörung eingefallen ist. Und wie geht's dir?
Hier ist es auch sehr heiß. Ich habe mich schon 3-mal umgezogen heute Morgen. Ach, keine Ahnung, aber du fährst ja diesen riesigen SUV mit dem Aufkleber. Mein Auto fährt auch ohne Wald.
Ja.
Und jetzt kommen dir vielleicht auch mal Zweifeln, dass diese ganze Sache mit dem Klima doch nicht nur an den Haaren herbeigezogen ist.
Ja, das können auch sehr viele Zufälle sein.
Wir hatten immer solche Sommer.
Ja. Was gibt's sonst? So, erzähl doch mal. Ich erzähle dann auch noch was, aber erzähl du doch erstmal. Was ist so los?
Erzähl doch du mal, dann erzähl ich mal. Das ist ja hier nicht eine Aufsagerei von auswendig gelernten, geskripteten Anekdoten, Felix. Das ist hier ein Austausch auf Augenhöhe.
Okay, verstehe.
Ja, aber es ist natürlich auch ein Hörspiel-Podcast, um alle das nochmal reinzuholen. Wir stellen uns gegenseitig immer abwechselnd ein Hörspiel vor und sprechen darüber. Und bei den ungeraden Folgen bin ich dran. Heute ist die Episode Nummer 85. Wir sind bei der 85 angelangt. Auch eine sehr schöne Zahl, mag ich sehr gerne. Ist auch ein Teil meiner PIN, wer sich dafür interessiert. Und dann sprechen wir über das Hörspiel. Es gibt ein bisschen was daraus zu hören. Und ganz zum Schluss kommt immer noch ein Quiz. Und dieses Mal kommt zu dem Quiz, Felix, noch eine Überraschung hinterher für dich.
Ein Preis vielleicht endlich mal, wenn ich so oft richtig liege.
Du musst dranbleiben, wenn du das erfahren willst.
Scheiße.
Und so auch ihr. Ja, also mir geht es gut. Ich habe dich ja in Real Life mal wieder getroffen. Ich war ja ganz erleichtert. Ich habe in Köln eine Veranstaltung gehabt. Das ist ja deine Wohnstadt. Und dann hoffe ich ja immer, dass du kommst. Dann freue ich mich. Und wenn du nicht kommst, dann bin ich immer so enttäuscht. Und natürlich ist Freude das geilere Empfinden. Mhm. Und dann sehe ich schon von Weitem, da kommt jemand mit stolzen Schritten an. Es muss Felix sein. Wer ihn nicht kennt, Felix sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Schauspieler George Clooney.
Punkt.
Und Lexi aus
Ach so.
Hallo Spencer.
Okay, hätte der Satz doch früher geendet. Ja, Ich habe mich auch gefreut. Wir hatten das ja schon öfter, privat und im Podcast, dieses Streitthema, du und deine sommerlichen Veranstaltungen. Man muss wissen, Linus hat zusammen mit einem Kumpel, ich spreche es extra schwäbisch aus, eine Förderung, kann man ja mal sagen, und ihr macht Veranstaltungen. Natürlich, weil ihr sie wollt, nicht wegen der Förderung, so toll ist die ja auch nicht wahrscheinlich, aber es ist eben so ein Projekt, das gibt's dann immer wieder und es gab da in vielen Sommern gab's Probleme, weil ich nicht kam. Unter anderem haben so vermeintliche Ausreden nicht geholfen, wie ich bin in den Niederlanden im Urlaub, war Linus sauer, ja, sorry, aber jetzt war ich da, das Mal davor konnte ich, falls du darauf hinaus wolltest, übrigens auch wieder wirklich nicht, aber jetzt war ich da.
Ja, ein Glück, es gibt noch eine Veranstaltung, ihr hört ja, es ist ja scheinbar auf Rosen gebettet, diese Veranstaltungsreihe, ich muss das gar nicht bewerben, aber wer am 23. Juli Zeit und Lust hat, da gibt es das Thema Monsters of Schlagzeug. Mhm. Und zwar haben wir eingeladen die Schlagzeugerin der Band BSK, Hanna, aber auch, den kennen vielleicht noch ein paar mehr Leute, Arne Zank von Tokotronic, wird da richtig die Schießbude ein bisschen vorstellen und uns diese Geheimnisse nochmal lüften, wie das ist, wenn man der in der Band ist, der immer alles schleppen muss.
Ich freue mich, falls ich Zeit habe. Ich weiß es noch nicht.
Naja. Selbstverständlich. Ja, Felix muss wieder, ich muss leider mir Badges an die Jacke nähen. Nee. Das war da auch mal irgendwas.
Nee, das ist nicht mein Thema. Ich habe ein anderes Thema, das wollte ich beim letzten Mal schon erwähnen. Ich habe wieder, weißt du, du machst doch morgens immer diese Spaziergänge und denkst über dein Leben nach, ne? War ich ja mal live dabei, durfte ich mal mitlaufen, wie Linus schweigend, so wie Heinrich Heine, da durch Frankfurter Parks gelaufen ist und ich so schweigend nebenher. Und er hat so nachgedacht, so was Ähnliches mache ich auch. Also ich versuche auch immer so zu gucken, wie kann ich mein Leben weiter optimieren? Wo sind noch Möglichkeiten? Jetzt nicht optimieren im Sinne von, wie werde ich beruflich erfolgreicher? Interessiert mich ein Scheißdreck, sondern mehr so, wie
geht auch gar nicht mehr.
Das geht auch gar nicht mehr, genau. Nee, aber mehr so, wie werde ich privat glücklicher? Und da ist mir wieder eingefallen, Linus, habe ich vielleicht auch dir gegenüber häufiger erwähnt und auch schon hier im Podcast. Ich habe ein bisschen die letzten Jahre häufiger mal so Klemmbausteinsets gebaut. Wir haben hier auch drüber gesprochen. Und ich würde das gerne wieder machen und da kam jetzt zum Beispiel raus, da habe ich mir die Nase platt gedrückt am Spielwarengeschäft, es kam Minas Tirith raus. Das klingt so ein bisschen ausgedacht, aber es ist tatsächlich die Weiße Stadt aus Herr der Ringe. Das ist ein Set und da habe ich mich so wieder aufgeregt, weil ich möchte das gerne haben. Ich möchte es aber gar nicht mehr hinstellen, sondern ich möchte es einfach nur bauen. Und das Ding kostet 650 Euro. Warum? Weil halt Lego einfach ganz normal turbokapitalistisches Scheißding ist. Und da dachte ich jetzt, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wir haben ja eine gewisse Reichweite mit diesem Podcast. Es gibt doch so wahnsinnig viele, habe ich in Reels gesehen, du vielleicht auch schon mal, so wahnsinnig viele reiche Leute, die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Mhm. Und das sind dann die, die dann zu Hause so, hey, welcome to my home und so und schließen dann den Keller auf. Und dann sind das so Star Wars Fans oder so. Und dann ist alles voll mit Lego, haben die alles gekauft, was es von Star Wars gibt und stellen sich das dahin. So, und da mit denen möchte ich in Kontakt treten über diesen Podcast. So, ich suche einen Lego Sugar Daddy oder Sugar Mommy oder They Them Parent. Und zwar jetzt pass mal auf, ich will den Scheiß gar nicht besitzen, ich möchte ihn nur bauen. Die zahlen das, die haben keine Zeit, weißt du, die haben da ihre 60-Stunden-Woche und so und können auch nicht mehr mit den Händen so gut. Ich baue denen das und dann kommen die vorbei und holen das ab mit ihrem Bugatti. Können sie dann auch mal wieder ausfahren, ne? Vorne in der Ecke ist eine Eisdiele, können sie so einen Kavaliersstart machen. Und ich stelle das her. Jetzt sagst du natürlich so, ja, aber das sieht doch dann nicht gut aus, wenn du das machst. Dann sag ich dir, du hast lange kein Lego mehr gebaut, weil IKEA und Lego ist ja so eine Demokratisierung von Kunst. Weißt du? Kunstfertigkeit spielt keine Rolle. Bei jedem kommt das gleiche Ergebnis raus, weil es so einfach ist, weil man ja einfach nur Sachen ineinander stecken muss. Wenn da draußen also jemand ist, der zu viel Geld hat und den Kram einfach nur zu Hause stehen haben will, ich baue es euch auf.
Sehr schön, Felix. Also ich möchte aber nochmal betonen, ich habe noch jedes IKEA-Regal nicht richtig zusammengebaut bekommen. Also deshalb, da gibt es schon Unterschiede, aber ich traue es dir durchaus zu, dass du da so behende bist und sehe tatsächlich auch die Geschäftsidee. Weil ich puzzle ja gerne immer, ne? Ich setze mich dann ganz lange Wochenenden hin und mache so ein 20-Teile-Puzzle. Und wenn das fertig ist, ist es eigentlich ja auch durch.
Ja.
Du musst es ja quasi wieder auseinanderbrechen und in die Schachtel tun. Und willst du es nochmal jemandem weitergeben? Eigentlich ja eher nicht. Willst du es selber nochmal machen? Da sind dann Haare und Krümel drin. Auch nicht. Deshalb finde ich schon, es macht einen Unterschied, das zu besitzen und das zu bauen. Man könnte sich's vorstellen. Wenn du, haben wir eine Koop mit Lego? Du hast ja turbokapitalistischer Scheißladen genannt.
Ich denke, jetzt haben sie die Ohren gespitzt, oder?
Ja, aber das macht uns ja auch so glaubwürdig. Die Leute denken so, ah, ja, das ist nämlich eigentlich, finde ich, Werbung, wo ich sagen würde so, ah, okay, die Leute trauen sich auch, das negativ zu framen. Aber natürlich weiß ja jeder, Lego, glaube ich, macht das so nicht. Wir sind ja eher Blue Bricks. Ich weiß nicht, da habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Der Junge ist weggezogen nach Mainz. Grüße. Ich vermisse dich sehr, Bene. Ja, aber deshalb bin ich auch da nicht weitergekommen.
Ja. Aber Frankfurt-Mainz, das ist natürlich echte Strecke. Bitte, bittere Geschichte für eure Freundschaft. Da kriegt man ja kaum hin, sich mal zu sehen. Ne?
Ich habe ja so viel zu tun und er auch. Klar. Wir stehen ja sehr im Leben. Und zwar, aber ich finde es schön, dass du auch nochmal erwähnt hast, dass ich so viel spazieren gehe. Das habe ich heute Morgen auch gemacht und ich bin wieder in den Hutpark gegangen. Das klingt so ein bisschen flamboyant oder so, als wäre das so ein greller Park für Dandys. Aber der heißt nur, ich glaube, der Hügel heißt Die Hut mit H auch hinten geschrieben. Vielleicht heißt er auch Hustpark. Mhm. Und da habe ich, da gibt es ganz in der Mitte so ein Biotopbereich, der ist eingezäunt, also von so einem Holzzaun und da passiert gar nichts, da kann man nicht ran. Und da habe ich eine Schnecke ausgesetzt, die ich die letzten Tage hier bewirtet habe. Ich hatte ja früher immer schon mal Weinbergschnecken als Haustiere und letztens haben wir eine ganz kleine in den Blumen gefunden. Und zwar habe ich dann gesagt, so, ich weiß noch, wie das geht und dann habe ich diese Schnecke aufgepäppelt. Schnecken können ja ihr Geschlecht wandeln. Also Schnecken sind so legendäre Zwitterwesen, deshalb ist es natürlich wichtig, dass man ihnen geschlechtsneutrale Namen gibt. Und ich habe die Schnecke Toni genannt. Das kann auch ein Frauenname sein. Und jetzt habe ich gesehen, eine unserer prominentesten Hörerinnen, und zwar Maren Guillaumont, hat ein Buch geschrieben. Und die Hauptfigur heißt auch Toni, wie meine Schnecke. Was sagst du jetzt?
Was war zuerst da? Wahrscheinlich die Buchfigur, nehme ich an. Sie wird schon mehr als 3 Tage dran geschrieben haben.
Das stimmt, ja. Also das ist natürlich jetzt auch eine verrückte Herleitung, aber ich wollte einfach euch so ein bisschen abholen in die Möglichkeit, auch mal eine Schnecke aus dem Salat aufzuziehen. Ist wirklich ganz einfach. Man tut sie in so ein Glas, je nachdem, wie groß sie ist, und macht so Zellophan drüber und macht so Luftlöcher rein und eben ein bisschen Salat. Und dann kann man denen so zugucken und die sind sehr niedlich eigentlich. Und das aber nur als Rampe, um zu sagen, dass Maren Guillaumont ein tolles Buch geschrieben hat. Und zwar heißt es Mord im Spektrum. Und ich lese mal ganz kurz die ersten 4 Zeilen hinten vor auf dem Klappentext. Toni liebt Listen, klare Strukturen und Hörspiele. Zu gern hätte sie als Kind selbst einen spezial gelagerten Sonderfall gelöst. Dieser Kindheitstraum scheint sich nun zu erfüllen, doch zu welchem Preis? 2 Verweise auf Hörspiele sind da drin. Spezial gelagerter Sonderfall ist ja auch ein Podcast. Grüße. Und natürlich Hörspiele selber werden erwähnt. Und es geht um Mord im Spektrum, bezieht sich das auch auf das Autismus-Spektrum. Da hat sie selber sehr viel Ahnung und Bezug zu und kann das sehr interessant alles wiedergeben. Große Empfehlung. Und Toni, hoffentlich geht es gut jetzt da im Hutpark.
Ja, ist auch eine ziemliche Happy-End-Geschichte. Du hast das natürlich schon wieder vergessen, aber alle da draußen erinnern sich natürlich noch daran, wie du vor 2 Folgen geklagt hast. Die kontaminierte Erde, überall nur Maden drin und sonst was. Und dann höre ich einige Wochen später, da ist eine Schnecke in unserem Beet gewesen. Ja, frag dich mal, warum? So. Die war da schon mit drin.
Na, also Schnecken im Beet, da wäre ich etwas unleidlicher, wenn sie mein Zeug fressen. Nee, es war in irgendwas, was ich von draußen reingeholt habe. Blumen von Blume 2000. Und deshalb war das jetzt kein eigener Schädling, den ich hier hochgepäppelt habe, sondern jemand Fremdes. Felix, ja, da haben wir ja schon einiges abgearbeitet. Du, Minas Tirith, das ist diese Stadt, die man gar nie so in der Gänze sieht.
Doch. Ne?
Die ist dann schon so eigentlich so gefallen und
nee.
Oder ist das die auf dem Hügel,
ja, genau.
aus dem letzten Teil?
Ja, unten ist die Ruine, ne, wo Faramir dann kämpft und so. Nein, das ist das Ding mit dem, mit diesem Hoch, mit dieser Empore, wie heißt das denn? Mit dieser langen, spitzen Terrasse, wo der Baum dann auch steht, der dann irgendwann wieder blüht.
Ja, ja, ach so.
Das ist schon diese riesige Stadt. Das sieht auch toll aus. Also ich will gar nicht gegen das Design will ich gar nichts sagen. Das ist ganz, ganz tolles Ding. Habe ich mir wirklich, wie gesagt, die Nase platt gedrückt, aber ist halt viel zu teuer einfach. Naja.
So soll es ja nicht sein, dass wir hier den Mangel verwalten. Heute werden wir aus dem Vollen schöpfen. Ich freue mich riesig auf das Hörspiel, was wir dran nehmen. Normalerweise ist das ja immer eine Überraschung. Dieses Mal hatte ich es ja schon angekündigt. Aber wir müssen im Protokoll natürlich nochmal über all die ganzen Buckel hinweg. Und zwar ein schöner davon ist das Feedback.
Ja, da habe ich, ich fange mal eben an, ne? Ich versuche es kurz zu halten. Es geht wieder, und das mag ich ehrlich gesagt sehr, wenn sich Sachen so über mehrere Folgen ziehen. Es geht wieder um das Geräusch vom Vergnügungspark. Da haben wir jetzt schon 2 Folgen lang drüber gesprochen. Ursprünglich hatten wir das bei dem Tiger-Team, tauchte das auf. Und beim letzten Mal haben wir es auch noch erwähnt. Und es gab wieder Post. Und zwar unter anderem von Sven von rockybeach.com, dieser tollen Internetseite, wo man ganz, ganz, ganz viele Details zu Europa-Hörspielen, speziell natürlich den 3 Fragezeichen, bekommt. Und die haben tatsächlich eine eigene Unterseite nur zu diesem Geräusch. Das fand ich schon toll. Also wo erwähnt nochmal erwähnt ist, in welchen Hörspielen das auftaucht. Ne? Dieses Lachen, was wir da eingespielt hatten, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Und dann hat hier...
Doch, doch.
Willst du es nochmal einspielen? Dann hören wir es halt nochmal.
Jawohl. Wer zu Hause nichts zu lachen hat, hier können wir lachen.
Dann fange ich es nochmal weiter vorne an. Ich hatte erwähnt, meine Vermutung ist, dass es irgendwie einfach in Hamburg mitgeschnitten worden und dann gab es Pro- und Kontra-Stimmen und jetzt sind eben neue Meinungen dazu gekommen. Sven schreibt hier sehr, sehr, sehr lange ausführlich, dass er da so nachrecherchiert hat und einen Verdacht hatte, was für ein Fahrgeschäft das sein könnte oder... aber ich lese das jetzt nicht vor, denn das ist schon wieder überholt, dieser Status. Und zwar von Chrissy, die schrieb sehr lapidar auf Instagram: Huhu, ich höre gerade eure aktuelle Podcast-Folge. Der Kirmes-Mitschnitt ist vom Hamburger Dom, genauer gesagt vom Spiegelkabinett. Aber die Frau wird da wohl nicht mehr arbeiten, sie war in den 80ern schon alt. Ich hatte als Kind jahrelang Albträume von ihr, ihrer Stimme und dem Spiegelkabinett, weil ich nicht rausgefunden und am Ende in der drehenden Tonne gestolpert bin. Und manchmal schauert's mich noch heute, wenn ich die Stimme im Hörspiel höre. Liebe Grüße, Chrissy. Also ist es wohl genauso, wie ich es vermutet hatte, dass da irgendwer... vielleicht André Mininger, vielleicht irgendwer anders, dann abends da mal da über den Dom gelaufen ist und so ein bisschen da das Mikro reingehalten hat. Toll.
Field Recording, sage ich da immer gerne. Aber lustig, dass Chrissy in der drehenden Tonne gestolpert ist. Mir geht es ja tatsächlich auch so, wenn hier Kirmes ist, das heißt Dippemess in Frankfurt, dass ich mich ja immer frage, was kann ich noch fahren, ohne dass mir die Aorta reißt, wie bei jedem Coaster, so Achterbahn ist mir zu heavy. Und dann gucke ich eben so, was gibt's noch außer der Geisterbahn und der Wildwasserbahn? Und dann gab's dann auch irgendwie so Haus der 1000 Schrecken. Und dann bin ich da durchgelaufen. Und dann war das halt nur so im sehr dunkel, so irgendwelcher Müll aufgehangen, weißt du, wie so das Lager in der Turnhalle einer Schule. Und dann, du läufst dann so um irgendwelche Poller drumrum und musst dann dauernd irgendwie dich so an was vorbeischieben. Also es ist einfach nur Gerümpel und es wird so ein bisschen getarnt durch die Dunkelheit und durch das Framing von außen, als wäre das jetzt so das Hexen- oder Horrorhaus. Und da ist dann auch natürlich so die drehende Tonne und ständig muss man irgendwas anfassen und denkt, die Kinder haben sich bestimmt nicht die Hände gewaschen, nachdem sie sich am Hintern rumgemacht haben. Und also da gehe ich nicht mehr rein. Das ist für mich der wahre Horror. Ich da versehentlich da irgendwelche Stangen anfassen muss, wo ich denke, die werden nie geputzt.
Ja, würde ich von ausgehen. Also ist ja gerade hier, Deutschland ist ja auch im Wettfieber durch die WM. Wir sind ja beide in einem Tippspiel zusammen. Und da kann ich nur sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sich, nachdem es sich am Po rumgemacht hat, nicht die Hände gewaschen hat, ist so Quote 20:1. Also kannst von ausgehen.
Unmöglich. Das Tippspiel auch. Grüße an Tyrannosaurus Lux Egon Forever, der uns da reingequatscht hat. Mir hat es die WM gründlich verdorben, aber ich hätte eh keinen Spaß an dem Scheiß gehabt. Insofern ist es gut. Ich habe dann teilweise gedacht, ich habe wirklich seherische Fähigkeiten, weil ich immer wusste, das, was ich getippt habe, kann nicht stattfinden, was ja wiederum irgendwie eine Aussage auch auf die reale Welt gibt.
Aha.
leider konnte ich es nicht abrufen. Wenn ich die Sachen ändere, dann passiert doch das Gegenteil. Mhm.
Ja, du hast gar nichts einfach. Also denkst du, hast seherische Fähigkeiten, kannst es nicht unter Beweis stellen, also du hast gar nichts.
Ja, aber ich habe seherische Fähigkeiten, weil wenn ich eine Aussage treffe über einen Spielausgang, kann ich davon ausgehen, weil ich ja keine Punkte habe, dass genau das Gegenteil passiert oder zumindest nicht das. Das heißt ja schon, dass ich irgendwie eine Ableitung auf die Wirklichkeit treffe.
Verstehe, okay. Hat dich denn auch noch was erreicht?
Ja. Lieber Linus, lieber Felix, vielen Dank, dass wir uns schon so lange durch Ausnahmen der Rose auf so viele bekannte und unbekannte Hörspiele aufmerksam macht. Wir freuen uns über jede neue Folge und ich bin jedes Mal gespannt, wird diesmal wohl der kleine Vampir kommen? Die Buch- und Fernsehserie Der kleine Vampir war so beliebt, es gab Hörspiele von Ariola, dann Karussell, dann sogar eine Neuauflage bei Europa, teilweise mit unmöglich unpassenden Stimmen, aber als Erzähler entweder Peter Lustig oder Hans Petsch. So viele wünschten sich einen kleinen Vampir zum Freund oder den ersten Vampirkuss von dem großen Bruder Lumpi. Möchtet ihr nicht mal über Der kleine Vampir sprechen? Das würde sicherlich nicht nur ehemalige Grufti-Mädchenherzen höher schlagen. Ganz liebe Grüße aus Bielefeld von Nicolette und Sven. Felix, der kleine Vampir, kannst du dich da nicht mal erbarmen?
Habe ich noch nie von gehört.
Noch nie von gehört. Mit Geiermeier und seinen Holzpflöcken, die er in die Herzen der Vampire hauen will. Schrecklich. Wir schauen mal. Nicolette, Sven, haltet aus. Es gibt Gespräche, aber wir können natürlich nichts versprechen. Wir sind ein Podcast, der ist einzig und allein dem Chaos verpflichtet. Ja. Und deshalb machen wir genau so weiter, wie es hier im Skript steht.
Das stimmt. Und da steht, wenn ihr uns schreiben wollt, benutzt gerne die E-Mail-Adresse Ausnahme der Rose mit 2R @gmx.de. Ihr könnt uns auch auf Instagram erreichen. Ihr könnt uns bitte Sterne bei Spotify geben oder sonst wie weiterempfehlen. Und wenn ihr es ganz hardcore wollt, könnt ihr uns auch an die gleiche E-Mail-Adresse via PayPal etwas Geld zukommen lassen, so wie es zum Beispiel getan haben zuletzt Philipp, Norman, Tobias, Ariane, Magnus und Nicole und allen anderen. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los mit den drei Senioren, nehme ich an.
Ich bin's, Cameron Joyner. Cam.
Cam?
Oh, sag bloß, du erinnerst dich nicht mehr.
Cam, natürlich. Tut mir leid.
Naja.
Ich habe dich echt nicht sofort erkannt. Du bist alt geworden.
Na, herzlichen Dank. Charmant wie immer. Ist ja auch über 50 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Die drei Senioren, genau. Was für ein Knaller habe ich denn hier angebracht? Erstmal muss man klären, die drei Senioren habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Das ist ja gar nichts mit Tarzan oder Justus. Wo soll ich mir denn das besorgen? Auf welchem verrückten Zweit- und Drittmarkt oder im Darknet gibt es das? Felix, ich kann dich beruhigen, das kann man überall hören. Das ist eine aktuelle Serie, also die produziert weiterhin Folgen. Ist so Anfang 2020 gestartet von Contendo Media, ist der Anbieter. Und das ist am Rollen und das hört man überall.
Ist mir auch schon aufgefallen. Also ich kann ja schon mal vorschießen, dann kannst du gleich weitermachen. Aber ich hatte das noch nicht gehört, aber ist mir ganz, ganz oft begegnet. Obwohl es das ja nur digital gibt, glaube ich. Also ist mir häufig begegnet tatsächlich schon.
Aber als ich dann vor 2 Folgen Ausnahme der Rose schon gesagt habe, ich habe das jetzt gehört, Felix, wir müssen da rein. Wie groß war der Elan, obwohl du ja schon so viel von der Serie gehört hast und dann auch noch der wichtigste Mensch in deinem Umfeld, ich, gesagt hat, das ist ein Geheimtipp oder mehr. Wie bist du dann richtig eingestiegen in das Thema?
Spät, ja. Ich habe eine sehr lange Liste von Sachen, die ich noch machen und hören möchte. Und das kann ich auch mal erwähnen, weil so die Vorstellung ist, ich würde hier jetzt den ganzen Tag sitzen und mir Kinderhörspiele anhören. Ich bin immer froh nicht, aber ich höre meistens, wenn wir diesen Podcast nicht machen, höre ich ganz, ganz andere Sachen. Ich höre sehr viele Hörspiele und sehr viele Podcasts, aber ganz, ganz anderes als das hier. Deswegen Ja.
Du klingst so wie Jens Wawritschek, der Peter von den drei Fragezeichen, der dann angesprochen auf seine Serie, ach, ich habe die Drittbesetzung von Ramtam Tagger von Cats gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also du meinst, eigentlich bist du diesem Kinderhörspiel, da steigst du nur mal einmal im Monat herab zu mir und zu unseren
Hörern. Immer dieses negative Framing. Ich sammle all meine Kraft durch anderen Input. Verstehst du, wenn ich immer das Gleiche mache, wie so ein Musikproduzent, wenn der immer nur jetzt Lady Gaga hört, dann wird der wahrscheinlich sich auch nicht groß verändern und irgendwie coole Sachen machen.
Ja, ich wollte es ja nur mal klären. Mhm. Du hast es ja jetzt wirklich deutlich gemacht. Wir profitieren davon, dass du deine Nase in den Wind hältst. Und dafür möchte ich mich natürlich auch an Stelle unseres Publikums bei dir bedanken. Was ich mir nur wünschen würde, kennst du so, es gibt ja diese digitalen Jukeboxen mittlerweile. Also früher gab es ja so Jukeboxen, da wurde noch eine Single rausgefischt, mechanisch. Und dementsprechend war natürlich nur in dieser Jukebox zu hören, welche Singles da drin war. Heutzutage ist das ja alles digital und du kannst ja quasi dann auch in der Kneipe jeden Song der Welt hören. Und wenn du dann irgendwo bist und dann das Geld einwirfst, dann siehst du so, es haben aber schon 20 Leute vorher was eingeworfen und mein Song, den ich jetzt wähle, der kommt erst an Platz 21, wenn ich schon lange zu Hause bin. Und dann gibt's aber eine Option, natürlich auch zum Profit des Unternehmens, die das hingehängt hat. Du kannst dann sagen, ich werfe noch mehr Geld ein und dadurch priorisiere ich meinen Wunsch. Also du bist dann nicht mehr an Platz 21, sondern du bist dann der Nächste, weil du halt mehr Geld eingeworfen hast. Und so würde ich gerne bei diesen vielen Sachen, die du zu hören hast, auch natürlich gerne ganz vorne gleich stehen, wenn ich das möchte.
Ja, hast du genug Geld?
Das ist ja dann eher so, dass du sagst, wenn jetzt Linus mir das empfiehlt, dann ist es mir so wichtig, dann setze ich es natürlich auf die 1. Gut, ich sehe, du bist noch nicht ganz begeistert von dem Konzept, aber reden wir doch mal über die drei Senioren, dann wird ja auch klar, wie recht ich mal wieder hatte mit dem ganzen Kram hier. Also es geht um ehemalige Jugenddetektive. Also bevor wir jetzt da so ganz reingehen, das gebe ich jetzt schon mal mit. Man kann es sich ja eigentlich aus dem Titel auch schon ableiten, statt die drei Fragezeichen, die drei Senioren. Also es ist eine Jugendbande, die sich 50 Jahre nicht gesehen hat und dann wieder aufeinander geworfen wird. Es sind drei Personen, zwei Frauen, ein Mann. Und das sind die drei Senioren. Und plötzlich müssen die da in ihrer Rente wieder auf Verbrecherjagd gehen. Es gibt so eine übergeordnete Handlung, die sich über die Staffel hinwegzieht und einzelne kleinere Fälle, die dann in jeder Folge verhandelt und auch abgeschlossen werden. Also best of both worlds, meiner Meinung nach. Wie hat's dir denn gefallen?
Oh, das ist jetzt auch eine sehr globale Frage.
Nur um mal rauszufinden, um dich mal so ein bisschen dahin zu bringen, dass du zugeben musst, dass das super ist.
Ja, es hat natürlich seinen Platz. Also das Konzept ist ja jetzt nicht unbekannt, aber das heißt nicht, dass man dass ich daran rummäkeln will. Also die Idee, ein Sequel oder Prequel zu erzählen, das ist ja nun mal Hollywood hoch und runter. Ne? Du hast eine Marke, die viele kennen und dann variierst du die so ein bisschen, und erzählt sie dann in der Zukunft oder der Vergangenheit. Das ist ja total dankbar, weil man natürlich hier, auch wenn sich da die Geschlechter getauscht haben und so weiter, und es natürlich nicht 1:1 jetzt Justus Jonas ist, will sie auch gar nicht sein, trotzdem hat man so eine Vertrautheit, man hat schon eine Idee, auch dieses Milieu ist ja auch in Kalifornien spielt das ja und so, ist ja sehr vieles sehr ähnlich oder gleich wie bei den drei Fragezeichen. Und das ist natürlich erstmal ein schöner Einstieg. Plus generell, darüber können wir ja später noch reden, dieses Seniorenthema ist ja generell so ein bisschen unterrepräsentiert im Hörspiel, finde ich interessant.
Interessant. Das ist Begeisterung pur, die hier aus Felix spricht. Ihr kennt ihn, so klingt er in großer Ekstase. Natürlich ist das Prinzip da jetzt vielleicht nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber ich finde, mir ist aufgefallen, wenn wir über Hörspiele sprechen, sprechen wir natürlich immer über unsere Jugend und unsere Kindheit und über die der Hörenden. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber auch schon in diesem Wort Kassettenkinder, finde ich, schwingt immer mit, dass man nicht erwachsen werden möchte und dass man sich letztlich dann immer noch so als Kind sehen will. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Ausnahme der Rose, man ist gefangen in einer dauerhaften Selbstinfantilisierung. Also man möchte natürlich nicht in diese Verantwortung der Erwachsenenwelt reingehen, deshalb guckt man halt immer wieder zurück und landet dann wieder bei den guten Jahren im Kinderzimmer. Und durch die Hörspiele, die wir da jeden Monat durchnehmen, legitimieren wir das ja auch immer wieder neu. Und deshalb fand ich das jetzt hier schon ein bisschen eine Zäsur. Man kann mal ausbrechen und kann mal einfach weggehen von dieser Rolle des Kindes und geht dann jetzt eben in die Senioren rein. Und das ist dann, dadurch eröffnen sich wirklich, finde ich, ganz andere Blickwinkel auch auf die eigene Welt und machen die halt wieder doch mehr 3D, als ich es zuletzt so empfunden habe. Wenn ich nochmal so die fünfte Jugendbande von hinten wieder erlebt hatte. Ich muss noch erwähnen, der Tipp kam für mich von Mario und Mio. Grüße an die beiden an den Endgeräten. Die hören das sicherlich. Ich bin ja nicht so gut vernetzt wie du, Felix. Deshalb ist mir nämlich, die drei Senioren sind mir nie begegnet eigentlich. Also zumindest nicht so vehement. Und dann hat der eine junge Mario mir das dann so empfohlen, dass ich da richtig eingestiegen bin. Und das ist vielleicht die einzige Serie, die ich tatsächlich dann mit Lustgewinn weitergehört habe. Ich könnte über die ersten 12 Folgen schon reden oder 16, habe ich gehört. Es gibt insgesamt, kann man ja auch sagen, ich glaube 34 und es ist in Staffeln aufgeteilt.
Ja, willst du mal den Klappentext verlesen?
Die Briefe eines Unsichtbaren locken drei ehemalige Jugenddetektive zu einem Treffen. 50 Jahre nachdem sie sich im Streit getrennt hatten, versuchen sie, die kryptischen Botschaften zu entschlüsseln und hinter das Geheimnis des großen Unbekannten zu gelangen. Dabei zeigen die Senioren, dass sie auch mit den Dritten nichts an Biss verloren haben. Als Klappentext-Experte, wie spricht das zu dir?
Also macht jetzt wenig mit mir, aber steht alles drin, was man wissen muss. Es bleibt etwas vage alles, bisschen viel klischeehafte Sprache, aber ja, was soll da sonst drauf stehen? Also sehr viel konkreter braucht man es ja nicht. Der Selling Point ist ja nun mal, das sind jetzt irgendwie Leute, die sich nach 50 Jahren wieder getroffen haben. Jetzt sind sie alt. Also steht da ja alles, ne?
Zügle deine Begeisterung noch ein bisschen. Wir wollen da ja ganz objektiv auch reingehen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass so man guckt ja auch immer, was ist der Humor, die Humorhöhe, auf der man da einloggen darf. Und dann steht da, sie haben auch mit den Dritten nichts an Biss verloren. Da könnte man schon denken, ja, das ist so auf dem Level von so einer spaßigen Facebook-Kachel. Das gibt sich noch nicht so zu erkennen, das sehe ich auch. Ja, soll ich mal ein bisschen uns in die Handlung weiter einführen?
Gerne.
Ach, vielen Dank, Felix. Ja, also wir haben es hier mit einem sehr filmischen Einstieg zu tun. Es geht los, die sind in einem Restaurant und nach trudeln diese drei alten Freundinnen von einst ein, weil jede von ihnen hat einen Brief bekommen. In dem einen Brief war Geld, Falschgeld, wie sie noch herausstellen wird. Und man ist halt so Zeuge, wie die sich wieder begegnen nach 50 Jahren. Und du hast nicht sofort das Gefühl, da ist so ein Fall, der da dreut. Also klar, weißt du, es ist irgendein Geheimnis, steht da im Raum, das sie zusammenführt. Aber das Spannende ist erstmal diese Chemie zwischen den dreien. Die ist nämlich sehr, sehr aufgeladen. Die Figuren heißen Julian Parks, Doreen Mannerheim und Cameron Joyner. Und Julian und Cameron, da merkt man, da ist offensichtlich der Konflikt riesig zwischen beiden. Also da ist ganz viel Unausgesprochenes und du merkst in dem Moment so, ah wow, da ist jetzt ein Exposé, was ganz viel Raum aufmacht und das sehr spielerisch sich annähert. Also so szenischer Einstieg ist ja oft, dass so schon gleich Krawall ist und du musst dann nachher herausfinden, wer beteiligt war. Und hier hast du den szenischen Einstieg, in dem du diese Begegnung hast und von der aus entblättert sich erstmal einerseits das Geheimnis und dann auch die Beziehungsebene, die ganz wichtig ist für diese Serie. Und dann werden die noch irgendwie in ein kleines handfestes Abenteuer verwickelt, geraten an einen Autoschieber, der mit Falschgeld handelt und müssen sich dann zu dritt plötzlich wieder auf ihre Stärken, die gemeinsam besinnen. Finde ich natürlich auch ein guter Moment, weil sie sich vorher die ganze Zeit nur anfrotzeln, wenn nicht noch mehr Cameron bedroht Julien ja mehrfach auch mit dem Tod, so spaßeshalber, dass sie ihn mit dem Messer für die Hors d'oeuvres abstechen will. Ja, Felix, so viel dazu. Habe ich was vergessen? Möchtest du was ergänzen?
Nee, ich glaube nicht.
Dann möchte ich dich trotzdem aber weiter befragen zu deiner neuen Lieblingsserie, Die drei Senioren. Felix, wie gefällt dir denn das Cover-Artwork?
Ja, also da bin ich jetzt nicht so Fan von. Ich mag die Schrift gar nicht. Ich habe mich auch gefragt, das ist ja eine interessante grafische Frage auch, wenn du was nur für Streamingdienste machst, da hast du ja wirklich nur ein ganz kleines Cover, ne? Also im Prinzip verstehe ich schon, dass das jetzt nicht sehr detailreich gestaltet ist, weil das halt eben nicht eine CD oder LP ist, sondern halt eben nur so ein Vorschaubild. Ich finde jetzt aber die speziell oben, die drei Senioren, in was für ein Fond das gemacht ist mit diesen Serifen, das ist jetzt nicht so meins. Das hätte ich mir so ein bisschen fetter vorstellen können. Ansonsten deutet es natürlich auch in dem Bildelement die drei Fragezeichen so ein bisschen an, ne? Also wie die drei Gesichter da so runtergucken, das kann man sich ja vorstellen. Also man kann sich sowohl vorstellen, dass das jetzt da drei Rentner sind, die runtergucken, ne? Als auch, dass es Kinder sind. Das ist eigentlich ganz gut gelöst von der Bildidee her.
Aber ansonsten denkst du, es musste schnell gehen, weil es ist ja digital only. Also große Entschuldigung an Alexander von Wieding. Jemand Adliges hat diese Cover gemalt. Mhm. Ich würde schon sagen, dass da sehr viel Konzept, sehr viel Idee dahinter steckt. Es ist jetzt auch nicht so die Art von Zeichnung, die ich jetzt persönlich mag. Ich mag ja mehr so Airbrush, ne? Drache und eine Kriegerin auf dem Berg. Leider geil. Aber ich finde, man merkt, dass es ganz klar eine Hommage auch eben an Eiger Rasch-Titel ist und dass es sich auch sehr gut so durchzieht. Wenn du dir mal die weiteren Cover anschaust, dann ist auffällig, dass es sind ganz gegenständliche Sachen. Also man sieht nie die Bande selber. Und das ist ja auch das, was die drei Fragezeichen-Cover ausmacht, dass du da nie Justus, Peter und Bob vorne drauf hast, sondern das jeweilige Artefakt, um das es geht. Und genauso greift das hier auch Alexander von Wieding auf.
Ja, plus das Wichtigste natürlich, habe ich noch vergessen zu sagen, der schwarze Hintergrund. Das ist natürlich, das war ja damals die Revolution bei drei Fragezeichen. Ein schwarzes Kinderbuch-Cover beziehungsweise Hörspiel-Cover, das war ja undenkbar vorher. Ne, heute kommt einem das ganz normal vor, aber das war ja eine Revolution. Und das wird hier auch zitiert. Das ist schön, tatsächlich.
Felix, also curb your enthusiasm. Aber gut, schwarzer Hintergrund. Ne? Was war nochmal deine liebste Gothic-Band?
Ich habe nie Gothic gehört.
Du bist doch so ein düsterer Typ.
Ich kenne auch die, ich bin da so wenig drin, dass ich auch mit den Abgrenzungen nicht klarkomme. Ist Sisters of Mercy, ist sowas, Fields of the Nephilim, nee, das ist schon wieder Industrial, oder? Keine Ahnung. Was sind denn aktuelle Gothic-Bands? Sag doch mal ein paar.
Gothic ist in meiner Welt so ein Genre wie Heavy Metal. Da gelten noch die Bands von 1980. Okay. Da muss man sie nicht umstellen. Also Umbra et Imago, Goethes Erben. Was ich natürlich immer sehr gerne gehört habe, ist Das Ich. Mhm. Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot.
Ja, das kennen wir auch.
Schwarz. Ja, das Hit. Packe ich uns in die Playlist. Ach so, wir haben keine.
Ich weiß auch gar nicht, woher jetzt die Referenz kam. Aber okay.
Ja, weil du gesagt hast, das sei das erste Kinderbuch auf schwarzem Hintergrund. Deswegen. Sehr düster. Mm. Ja, so erratisch bin ich auch nicht.
Okay. Also. Ist die Hitze. Ich weiß gar nicht, worüber wir überhaupt reden.
Gut, Felix, wir reden jetzt über die Titelmelodie der drei Senioren. Die kommt ja mit so einem akustischen Effekt, der dir vielleicht bekannt vorkommt. Und jetzt höre ich dich schwärmen. Erzähl doch mal, wie die Titelmusik in deinen Ohren klingt.
Ja, das fängt mit einem akustischen Effekt an. Du hast es schon erwähnt. Du meinst wahrscheinlich das Kassettenklacken, also wie die Kassette angeht. Das kennt man auch so ein bisschen von unserem Podcast. Interessanter ist aber, wie der Übergang ist. Also es kommt quasi ein verrauschtes Klacken, so als wäre das eben auch selber eine alte Aufnahme. Und dann fängt so ein Fade-In, Musik-Fade-In an, der auch so ein bisschen analog und verrauscht klingt und dann geht dieser Effekt weg und es wird quasi total Stereo und ganz sauber, die Musik. Und das ist eigentlich, also das ist wirklich eine schöne Idee, weil das quasi dann von damals, also eine Zeitreise, ne, von damals ins Heute geht. Sagen wir, wie es ist Programmmusik, Punkt.
Dann merkt man auch, dass du Musik studiert hast. Für dich ist das nicht nur einfach eine wahllose Anhäufung von Geräusch, sondern du kannst auch in der Werkexegese einfach auch die Geschichte dahinter erkennen.
Das ist für euch Fans der drei Senioren, ist das wie die Moldau.
Die habe ich tatsächlich gerade immer wieder gehört. Kennst du die Thrash-Metal-Band Mekong Delta? Die hat mal die Molder auch nachgespielt.
Echt?
Und ich höre immer, wenn der Straßenmusiker hier unter dem Fenster so laut ist, dass ich nicht schreiben kann, also dass es mich so rausbringt, dann höre ich auf Kopfhörer halt selber Musik. Dann kann ich aber natürlich nicht Tokotronik hören, wenn ich irgendwie einen deutschen Text schreibe und jemand singt mir noch deutsche Sachen ins Ohr, werde ich ja verrückt. Und deshalb muss ich immer akustische Musik hören und da höre ich dann immer Mekong Delta mitunter The Music of Erich Zahn oder auch die Moldau.
Gut, gefällt mir. Können wir kurz bei der Musik bleiben oder wolltest du später nochmal drüber reden?
Wir bleiben bei der Musik. Ich sage nur noch mal kurz, wer sie gemacht hat, Tom Steinbrecher. Jetzt du wieder, Felix.
Genau, es gibt ja viele Zwischenmusiken und das finde ich sehr interessant gemacht. Es ist tatsächlich so, dass sich die meisten, die mir hier begegnet sind, die meisten Musiken orientieren sich an ganz konkreten Stücken der alten Drei-Fragezeichen-Musik. Damit meine ich nicht, dass da so ein Rip-Off stattfindet, geklaut wird, aber es ist super interessant. Manchmal sind Schlagzeugrhythmen zum Beispiel 1:1 übernommen und darauf aufgebaut wurden dann mit einem ähnlichen Instrumentarium ein neues Lied gemacht. Also es sind schon alles Eigenkreationen. Ich glaube nicht, dass die GEMA da jetzt die Hunde loslassen muss, überhaupt nicht. Aber es ist super interessant, dieser Zugang, das habe ich so noch nicht erlebt, dass jemand dann guckt, okay, was sind das für Synthi-Einstellungen gewesen? Und dann macht er die gleichen und baut sich quasi eine gleiche Instrumentierung zusammen und kreiert daraus ein neues Stück. Das passiert hier mehrfach und finde ich total interessant und auch eine schöne Reminiszenz. Und es ist auch wirkungsvoll, weil man tatsächlich, auch wenn man das gar nicht reflektiert, dann in diesem Vibe so ein bisschen drin ist auch, in diesem Drei-Fragezeichen-Vibe, ne? Wenn man die alten Hörspielmusiken kennt.
Ja, und aber alles eben so liebevoller gemacht, weil es natürlich auf das Original vielleicht auch gucken kann und das dann aber auch irgendwie etwas harmonischer umsetzt. Und zwar nicht musikalisch harmonischer, sondern jetzt halte ich fest, es gibt tatsächlich eine Episode der drei Senioren und zwar die heißt die Originalmusik. Die wiederum gab es auch von den drei Fragezeichen. Ich glaube, es war so Folge 27, 28 bei den drei Fragezeichen. Musste dann wegen des Rechtsstreits runtergenommen werden und ist quasi nicht mehr erhältlich. Das ist wahrscheinlich die blaue Mauritius, ähnlich wie die Originalmusiken bei der Gruselserie. Und ich finde, das ist für mich immer so ein Monolith, wie ungut diese ganze Sache damals mit dem Rechtsstreit, mit Carsten Bohn, der diese Musik geschrieben hat für die frühen Sachen von Europa und dann irgendwie Anteile wollte und die nicht gekriegt hat und deshalb wurden die natürlich dann eben runtergenommen, damit man, also man hat sich einfach nicht gütlich geeinigt, deshalb gibt es nicht mehr die Originalmusikkassette von den drei Fragezeichen und hier die drei Senioren können das einfach machen, weil das Projekt einfach eine gemeinschaftliche Schöpfung ist und keiner muss kotzen oder seine Sachen wieder zurückziehen.
Ja, es gibt sogar zwei Folgen mit Musik von den drei Senioren, habe ich gesehen. Sollte dieser Satz eben nicht gestimmt haben, nimm's bitte wieder raus, den Kommentar.
Das kann ich nicht nochmal nachprüfen, Felix, bei dem Wetter. Es wird schon stimmen, ja, wenn Felix gut das sagt, dann ist es so. Und wenn nicht, möchte ich bitten, Contendo Media, macht die zweite Musikfolge, um uns nicht als Lügner dastehen zu lassen. Ja, also mir hat die Originalmusik lustigerweise, also die Einstiegsmusik hier, am Anfang gar nicht so gut gefallen, weil ich ja so gedrillt bin von mir selber, dass diese blöden Kinder alle immer singen, dann hat dann wieder keiner gesungen, dann dachte ich so, da habe ich jetzt gar keinen Bezug dazu und dann, warum wird denn das erst lauter? Ich habe das gar nicht so geschnallt am Anfang und dann hat mir auch mein Lover, also Quitty Seeds, hat mich darauf hingewiesen, wie kunstvoll das ist, aber sie hat genau dasselbe gesagt wie du, dass das eben so analog beginnt und sich dann so steigert und in so ein Panorama-Sound. Und jetzt, wo ich kapiert habe, wie das gemeint ist, finde ich es auch großartig. Soll ich es mal einspielen? Guck mal, so gut, wie wir es über sie gesprochen haben, da gibt es bestimmt keinen Ärger. Nein, 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 machen wir nicht. Hört es euch selber an. Da dann lass uns mal reingehen in dieses Hörspiel. Wir haben ja jetzt alle Parameter gesetzt, ne? Der Klappentext ist da, die Cover, wir wissen, wie die Musik geht. Jetzt wollen wir aber mal in diese verdammte Geschichte. Und zwar, hören wir mal was.
Die Butter ist viel zu hart. Es lässt sich ja gar nicht richtig verteilen.
Entschuldigen Sie, ist das der Tisch von Mr. Vandergelder?
Hm? Oh, ich liebe diesen Einstieg. Lutz McKenzie hören wir als dieser kauzige Opa, der irgendwo hinbestellt wurde. Und ne, es kommen ja so nach und nach die beiden anderen dann dazu. Und erstmal lernen wir ihn kennen. Und er ist angepisst, halte ich fest, weil er wurde für 8 Uhr bestellt. Von irgendeiner unbekannten Person, Vandergelder. Und der hat dann ihm diesen Brief geschrieben, jetzt ist er dann da. Und um 20.03 Uhr guckt er auf die Uhr und will schon gehen. Und wir erfahren dann aber im Gespräch mit dem Kellner, dass er natürlich schon um 19.30 Uhr da ist. Und das finde ich auch so lustig als Stereotypen, wenn man mal über eben ältere Leute spricht, dass man dann sagt so, ach, das ist aber originell. Das beobachte ich auch an mir. Also, dass ich immer pünktlicher werde und dass ich 3 Minuten nach der Zeit schon denke, die Leute müssen verhaftet werden, die mich so lange warten lassen. Wie ist dein Verhältnis zu Pünktlichkeit oder möchtest du auch was zu diesem Einstieg sagen?
Beides, wobei mein Verhältnis zu Pünktlichkeit nicht so interessant ist, glaube ich. Ich bin tatsächlich eher ein pünktlicher Typ, immer schon gewesen, ja. Vielleicht, weil ich mir nicht so viel vornehme. Ich bin jemand, der eher denkt, oh, ich krieg das alles nicht hin und sag dann was ab, um dann zu merken, oh, ich bin ja viel früher mit der Arbeit fertig. Also ich bin so ein bisschen, ich kalkuliere in die falsche Richtung, bin so ein bisschen ängstlich. Und aber ich kann sagen, wenn man Kinder hat, da ist ja eh alles vorbei. Also da kannst du das auch nicht mehr gewährleisten. Ich war früher sehr pünktlich, ich bin es heute nicht mehr, einfach weil ich es nicht in der Hand habe. Also wenn man irgendwie mit Kindern zu tun hat, dann ist man so, weißt du, klammerst dich an so einen Baumstamm und treibst den Strom runter und guckst mal, was passiert. Und an bestimmten Uhrzeiten kommst du irgendwo vorbei. Also du hast gar keine Kontrolle mehr so richtig. Und das finde ich auch ganz angenehm, weil Kinder natürlich auch eine tolle Ausrede sind, wenn man selber zu langsam war einfach nur. Aber du bist ja auch recht pünktlich eigentlich, oder?
Ja, doch. Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass du ängstlich, sondern eher verlässlich bist. Auch bei unserem Podcast, da habe ich nicht das Gefühl, du treibst hier irgendwie auf so einem Baumstamm rum und ich muss gucken, dass ich dich mal zu fassen kriege, sondern du bist immer vor der Zeit da. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen.
Danke.
Bei mir ist es so, dass sich mein Verhältnis zur Pünktlichkeit sehr gewandelt hat über die Jahre. Also ich war früher immer sogenannt fashionable late bei Partys. Ich dachte so, das, ich hatte mir das irgendwie so selber so zusammengereimt, als ich dann irgendwann Teenie und dann auch Studierender war. Da war klar, also ich komme eine Stunde nach dem auf Partys mit unter 3, 4. Ich kann mich noch an eine Party erinnern von jemand, mit der du mittlerweile sehr eng verbandelt bist. Die hatte eine Geburtstagsparty und wir kamen dann erst, also ich mit meiner Entourage, dann so um, lass es 00:30 gewesen sein, hagelvoll, als da schon langsam alle zum Aufbruch gegangen sind. Mhm. Und weiß ich noch, dass ich sehr böse Blicke kassiert, konnte ich aber nicht mehr verarbeiten, ne, weil ich ja schon so drauf war. Und das war so mein Verhältnis zu Pünktlichkeit. Und mittlerweile ist es das komplette Gegenteil. Also in beruflichen Zusammenhängen, ne, war ich immer schon ein bisschen spießiger, aber ist mir jetzt total wichtig, immer pünktlich zu sein. Ich mag auch nicht die Leute, die bei diesen Zoom-Calls, da gibt's ja auch so Leute, die ritualisiert dann 5 Minuten zu spät sind. Ich arbeite auch mit AutorInnen zusammen. Es gibt Leute, die niemals den Redaktionsschluss einhalten. Und das ist für mich alles, mittlerweile wie hier für Julian Parks bei den 3 Senioren schon richtig schwer auszuhalten. Und es ist auch nicht so, dass das alternierend ist. Man könnte ja denken, wenn man so 20 AutorInnen hat, ne, dann gibt in dem einen Monat gibt mal der eine zu spät ab, weil ihm was dazwischen kam. Im nächsten Monat ist es die andere. Das stimmt überhaupt nicht. Entweder, das ist meine Beobachtung zumindest, entweder die Leute sind pünktlich oder sie sind es nicht. Und es gibt Leute, die immer zu spät kommen in diese Calls und es gibt Leute, die immer pünktlich sind.
Und immer pünktlich, ich habe das auch noch im Hinterkopf von der redaktionellen Arbeit damals, immer pünktlich heißt dann auch ganz oft, dass es Leute gibt, die immer an dem richtigen Tag zu der Uhrzeit dann 5 Minuten vorher die Mail schicken. Tatsächlich, ne? Mhm. Witzig, auch nie einen Tag zu früh, sondern immer genau dann, wenn es sein muss. Aber das ist halt so, ja, biggest inspiration is the deadline. Man kennt es. Aber dann musste man sie auch einhalten. Das ist halt irgendwie die falsche Inspiration.
Ja, habe ich hier bestimmt auch schon mal gesagt, ich habe hier so große Deadline-Angst oder beziehungsweise beschäftige mich sehr mit Deadlines, dass ich überhaupt keine Lust habe, irgendwie kurz vorher mein Zeug fertig zu machen. Ich mache die Sachen wirklich Wochen, wenn es möglich ist, Monate vorher. Und dadurch habe ich nie so diesen Deadline-Druck, vor dem ich scheinbar so große Angst habe. Ich habe schon auch mit guten Leuten, also guten AutorInnen gestrichen, weil sie mir nicht pünktlich genug sind oder weil man ihnen immer hinterher olfern muss. Das ist sowieso ein absolutes No-Go, ne? Also dass du dann noch 3 Mails schreibst und dir wieder, habe ich auch schon mal hier erzählt, 3 Mails schreibst und dann hörst du dir wieder die Geschichten von dem kaputten Computer und irgendeiner Krankheit an. Diese Lebenszeit bin ich nicht bereit zu investieren. Grüße an alle, denen ich keine Aufträge mehr gebe. Es liegt daran.
In dem Hörspiel hier, also die Figur, die da so ein bisschen manisch ist mit der Pünktlichkeit, da kriege ich aber von dem Hörspiel so Mixed Signals. Weil einerseits ist das natürlich so ein Rentner-Ding, so nach dem Motto, ich habe nichts zu tun, ich habe nur den einen Termin und deswegen bin ich früher da. So ist es ja auch so ein bisschen, aber es wird ja später geschildert, dass er aber auch schon als Jugendlicher so war. Da kriege ich so ein bisschen so unterschiedliche Vibes. Zumal dieses Seniorending, das verwirrt mich ja eh total, ne? Weil wenn die sich nach 50 Jahren wiedersehen, dann ist der ja 65. Also das ist gar nicht so Rentner-Rentner-mäßig, wie so viele Altersklischees sind, sondern das ist ja heutzutage, ist ja 65 eigentlich noch ein relativ normales Alter. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich würde auch denken, 65 sind, wenn sich 50 Jahre nicht gesehen haben, denkt man tatsächlich, danach ist das Leben vorbei und man ist Rentner, aber das stimmt nicht, du hast vollkommen recht. In meiner Vorstellung sind sie aber irgendwie Anfang 70. Mhm. Auch wenn das die Geschichte, wie du sagst, schon nicht so richtig becken kann. Also vermutlich sind sie ein bisschen älter. Also ich werde auch nachher noch was spoilen. Da kann man dann ableiten, wann die sich getrennt haben müssen. Und da müssen sie etwas älter gewesen sein als 15. Okay. Aber sie können theoretisch nicht älter als 70 sein. Und ja, das stimmt. Und sie sind ja auch noch dann teilweise doch etwas mobiler. Also ich denke, man nimmt diese Rentner-Klischees, aber möchte die halt nicht ganz so gebrechlich wirken lassen. Wie auch teilweise die SprecherInnen sind ja mitunter über 80. Ja, dieses Altersding, da werden ja jetzt dann die Stereotypen abgefeuert, die wir sonst nur von den Kids kennen. Wie war das so für dich? Hast du das auch so befreiend erlebt oder klingt noch gar nicht so? Bin ich mal gespannt.
Ich fand das interessant generell. Ja, wo fange ich jetzt an? Weil man ja nicht selber, also wir jetzt zumindest nicht repräsentiert werden durch diese Altersgruppe, vermutlich auch die meisten unserer Hörenden nicht, ist das ja so ein bisschen, ja, ist nicht die eigene Welt, die da repräsentiert wird. Und ich fand vor allem interessant, wenn Julian Cam die ganze Zeit so lokismusmäßig angeht, ne? Bist du fett geworden? Es kommt ja die ganze Zeit so, ne? Und da denke ich mir dann, ja, das ist nicht das Gleiche wie bei Klößchen, sondern das ist ja quasi so ein Boomer-Humor. Es soll ja auch immer witzig sein, ne? Das ist, also da habe ich das Gefühl, da wird das Hörspiel sehr interessant, weil mir das vorkommt wie so eine Generationenkritik, weil eben eigentlich nicht die Generation der Zielgruppe dieses Hörspiels da dargestellt wird, sondern eher so eine Generation früher oder eine Halbgeneration früher. Und ob das so ein bisschen gemeint ist. So. Also da sind viele Inkorrektheiten auch drin, wo man sich dann denkt, ja, aber so reden dann halt auch Leute in dem Alter. Ne? Fand ich ganz interessant eigentlich.
Finde ich eine sehr gute Bemerkung. Also ich würde die auch ins Positive drehen, dass man das Gefühl hat, diese SeniorInnen können irgendwie offensiver sprechen. Wir haben ja, was haben wir dauernd, oder ich auch, ne, Klößchen da immer kritisiert, dass auf dem so rumgeritten wird, wegen, du hast ja gesagt, Bodyshaming und so, dass man sagt so nein und so dürfen doch Kinder nicht sein, das darf man ja Kindern nicht zeigen. Und das ist ja auch richtig so. Also es gibt ja ich weiß ja nicht, ob du den Aufkleber an Ampeln kennst. Ich weiß nicht, wenn du da viel liest, mal an der Ampel, da steht ja oft, bei Grün gehen der Kinder wegen. Und das ist ja total nachvollziehbar. Man möchte ja eben den Kindern da ein Vorbild sein, damit die nicht, dass die nicht überfahren werden, weil sie das vielleicht noch nicht so überblicken können, die Verkehrslage. Und aber man selber, denke ich so, was soll ich an der Ampel halten, wenn da keiner kommt? Möchte ja eigentlich drüber gehen. Und das genau können die drei Senioren bei dem Hörspiel machen. Die können über diese Grenzen gehen, die man irgendwie so fühlt bei diesen Kinderhörspielen, wo man sagt so, nee, das ist irgendwie dazu edgy. Und das ist hier jetzt plötzlich ausgehebelt. Und das wird benutzt für auch so diesen Boomer-Humor. Aber dadurch, dass die Figuren sind ja so super sympathisch, das kann ich ja auf jeden Fall auch, das sage ich auch mal in deinem Namen, das sind jetzt natürlich kauzige Figuren, aber man schließt sie total ins Herz und man bekommt so, der Boomer wird so ein bisschen aufgewertet, indem er so dieser wunderliche Macher noch von früher ist, der es halt nicht mehr ganz so überblickt. Also es ist insofern auch, finde ich, so ein bisschen was Versöhnliches. Ich habe mich ja zuletzt mit Mike Krüger sehr beschäftigt wegen seinem Song gegen's Gendern und dieses ganze Boomer-Bashing, da bin ich auch nicht frei von, aber ich finde es auch ein bisschen ausgelutscht und finde jetzt auch diese Option, dass man auch mal ein bisschen liebevoller da drauf gucken kann, wenn eben die Personen es hergeben, das ist dann auch irgendwie was, das gefällt mir, das ist ein bisschen harmonischer und man muss diesen Boomern eben nicht so böse sein.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank. Ja, also, ja, ich weiß noch beim Tiger-Team, das hattest du ja zuletzt angebracht, da bin ich echt so gebrochen, als zum 100. Mal wieder diese Würfel da mit den Kindern durcheinander geworfen wurden und dann war das Mädchen das, was gerne gegessen hat und ich dachte, es kann nicht sein, wie eng ist meine Scheißwelt, die ich hier mit meinem geliebten Felix teile und jetzt habe ich das Gefühl so, das ist irgendwie, kann ich mal wieder atmen, wenn ich sowas höre und trotzdem ist es ja ganz formal. Also man findet sich ja trotzdem zurecht, weil man so viele Jugendhörspiele gehört hat. Aber es ist irgendwie, macht's mal eine andere Tür auf. Was verbindest du denn für Manierismen mit dem Alter, die in dieser Folge vielleicht auch nicht auftauchen? Was denkst du, wird aus dir in, wann wirst du alt sein? 30, 40 Jahre, wenn du 70 bist?
Genau, ja, Punkt. Ja, das zeichnet sich dann ja ganz früh schon am Horizont ab. Ist ja nicht so, dass man morgens aufsteht und plötzlich, ich bin alt, sondern der Körper sendet sehr konkrete Signale, was da alles gehen wird. Also bei mir wird, ich habe ja seit 30 Jahren mittlerweile einen chronischen Tinnitus und das wird sicherlich in eine Art von Schwerhörigkeit münden. Das ist, glaube ich, da relativ normal. Aber das beschäftigt mich jetzt nicht so, da gibt's ja auch wirklich mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten. Aber Knie, also mein Thema, ich hoffe, das kommt, du bist ja schon viel weiter. Ich hoffe, reden dann in den Folgen danach die ganze Zeit nur über ihre Knieschmerzen. Also das ist wirklich mein Leben. Und natürlich das, was wir hier auch hatten, Hitze-Talk und die Bahn ist zu spät. Das ist das, was ich von SeniorInnen immer geliefert bekomme. Die Bahn oder auch die Bahn ist pünktlich, ist auch ein Gesprächsthema. Weil es so selten ist, verstehst du? Irgendwas mit Bahn ist halt immer und irgendwas mit Wetter ist immer. Zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken.
Das mit der Bahn ist gut. Ach, da merkt man auch, dass du Comedy-Schreiber bist. Also ich habe auch immer mit einer Seniorin zu tun, nicht meine Mutter, aber die erzählt mir auch immer die ganze Zeit irgendwelche S-Bahn-Fahrten nach. Da habe ich noch nicht mal Hallo gesagt. Da erfahre ich dann wieder irgendwie, wie es da gerade abgegangen ist. Ich kann mich noch erinnern an Helmut Schmidt, ein Bundeskanzler AD, der hat über das Altern gesagt, der ist ja auch sehr alt geworden, über 90, der hat gesagt, dass das, was er allen raten würde, ist bis zum Letzten an den eigenen Zähnen festhalten. Aha. Da denke ich auch so, ist auch so ein gruseliges Thema natürlich, dass dann irgendwann das Gebiss nachgibt und man dann vielleicht auf eine Prothese angewiesen ist. Und keine Ahnung, ne, der ist ja gestorben mit 90 und war in den 70ern Bundeskanzler. Also vielleicht gibt es heutzutage auch für die sich leisten können, auch richtig geile Gebisse. Aber so ein bisschen ist so der Grusel schon da, so nee. Und Helmut Schmidt hat gemeint, bis zum Letzten an seinen Stumpen dann noch festhalten. Mhm. Ich gebe keine Wertung ab, ich gebe das nur weiter. Ich bin ein Gefäß, Felix.
Ja, ist klar. Hat auch ziemlich Werbung fürs Rauchen gemacht, muss man sagen.
Ja, der hat ja Reno geraucht, eine Mentholmarke. Haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, dass denn irgendwie, weil die dann verboten wurde von der EU, durften dann keine Mentholzigaretten mehr verkauft werden. Das stand lange im Raum und dann hätte er sich eine Kiste gekauft, die noch in seinem Nachlass zu finden sei. Ja, ich muss vielleicht auch nochmal, ich habe ja vorhin so ganz schlau dahergeredet mit, dass diese Jugendbanden immer so eine Selbstinfantilisierung von uns sein, wenn wir da drauf schauen, weil man nicht erwachsen werden möchte und deshalb gezwungen ist, immer diese alten Geschichten zu wiederholen und diese ganzen Remakes von irgendwie Stories aus der eigenen Kindheit sehen muss und das Kino kommt auch nicht weiter. Und dass wir jetzt so erwachsen sind mit den drei Senioren, das stimmt ja auch nur bedingt. Denn ich habe mir überlegt, wenn du Senior bist, Seniorin, dann hast du ja doch wieder diesen Status vielleicht wie ein Kind. Du hast es ihnen eben ja schon so zugesprochen, jetzt ist es auch egal, wie sie reden. Jetzt müssen sie nicht mehr die Verantwortung darüber übernehmen, dass sie den Diskurs so mitschneiden und auch gendern, sondern jetzt hat man auch quasi wieder so eine Freiheit im Alter. Also ein bisschen ist es ja auch, Senior und Kind ist gar nicht so weit entfernt von dem Status, den sie in der Gesellschaft dann zugesprochen bekommen.
Ja, und es ist nicht nur der Status sozusagen bewusst kann ich jetzt anders, sondern das ist natürlich auch der geistige Verfall dann auch irgendwann. Da äußern sich ganz kindliche Mechanismen wieder oder, da können wir privat nochmal reden, habe ich ein, zwei Geschichten.
Ach Felix, du wirkst auf mich noch recht wach, also für dein Alter.
Ja, es ging auch nicht um mich.
Naja, also ich habe ja vorhin das schon gesagt, dass auch der Ton ein bisschen rauer ist, gerade zwischen Julian und Cam. Also das ist ja, da ist ja auch dieses Gefrotzel, was man ja auch so mag aus eben drei Fragezeichen und bei TKKG, wenn es so ein bisschen knirscht. Aber da ist natürlich alles auserzählt. Und hier ist es noch so ein bisschen fresh und wir haben auch gehört, es ist ein bisschen offensiver. Und da möchte ich dir nochmal was vorstellen.
Du kennst doch unseren Buchhalter Julian. Er weiß immer alles ganz obergenau.
Och, das war nicht schwer. Ich habe deine Augenringe gezählt, Cam.
Das war jetzt schon die zweite Beleidigung heute Abend, mein Lieber. Noch so ein Ding und du musst ein neues Ciabatta-Messer bestellen, weil das andere dann voller Blut ist.
Ja, da merkt man, hinter diesen lustigen One-Linern, da liegt eine große Story, finde ich, hört man da schon so raus zwischen den Figuren und große Verletzungen. Und das ist ja auch wichtig, um das Drama zu befeuern, um ein Drama auch verfolgen zu wollen.
Ja, was man hier spürt, ist ja auch ein bisschen die Personenkonstellation, die man ja in solchen Hörspielen in der Regel nicht hat. Das ist ja total wichtig, dass das zwei Frauen sind, ein Mann. Du hast ja schon das Gefühl bei ihm, dass er sich auch ständig irgendwie so behaupten muss als Mann, dass das so in ihm arbeitet, dass da jetzt zwei Frauen sind, die halt irgendwie auch total auf Zack sind und so weiter. Und wird er so angedeutet, musst du jetzt mal sagen, ob das überhaupt stimmt, wird er so ein bisschen angedeutet, als fände er die eine so ein bisschen hot. Und die andere irgendwie, die zieht er die ganze Zeit auf wegen ihrem Gewicht und, ne?
Genau, aber wir ahnen vielleicht auch, dass wenn man so eine Aversion gegen jemanden aufgebaut hatte, dann kann es vielleicht daran liegen, dass man sich gerade besonders nahe war. Mhm. Denk mal an deine Helden Tommy Lee und Pamela Anderson.
Ja, an die habe ich eben gedacht.
Ihr wirklich?
Nein.
Ach so, eine Amour Fou und dann in einem Rosenkrieg natürlich geendet. Sie hat ihn auch ins Gefängnis dann bringen lassen. Mhm. Und vielleicht, Felix, ich werde eh noch ein bisschen spoilern, aber da mache ich dann noch so ein Geräusch davor, damit ihr das alle noch skippen könnt, wenn ihr wollt. Also da ist natürlich auch viel angelegt. Ja, dann würde ich gerne nochmal, wenn du nichts dagegen hast, schon nochmal auf die Grundprämisse gehen, die ich auch schon angesprochen hatte, dass es immer einen Fall gibt, der jetzt in dieser Folge gelöst wird. Das haben wir auch hier, wenn ihr das dann mal nachhört. Aber es gibt diese ganz starke Rahmenhandlung mit der Figur Wendergelder. Und das ist für mich so der heimliche Star dieser ganzen Reihe, dass die einzelnen Kriminalfälle der Folge, dass die so casual sind, so wenig von einem verlangen. Es gibt noch eine spätere Folge dann, wo zum Beispiel, da sind sie in der Oper und irgendwie fällt dann der Star aus, weil die Zweitbesetzung da die so ein bisschen sabotiert. Und das sind so ganz kleine Sachen, weißt du, das ist dann nicht so, dass zum Schluss so eine Gebrauchsanleitung oder wie so eine Packungsbeilage bei einem Medikament zum Schluss verlesen wird. Wenn Justus Jonas zum Schluss den Fall aufklärt, da bin ich schon geistig so weit immer ausgestiegen. Ja, weil der hat das gemacht und deshalb ist das passiert und so. Und man denkt so, ja, find mal den, den es interessiert. Und genau in diese Falle tappt das für mich hier nicht, sondern es sind ganz einfache Fälle, die auch ganz einfach gelöst werden können. Und es ist so viel Platz für diese geheimnisvolle Rahmenhandlung und für die Interaktion zwischen diesen drei Personen, die sich da wiederfinden.
Das verstehe ich, ja. Es ist generell, das meinte ich vorhin, die erste Folge von so einer Reihe, die dann ja auch so ein Stück weit, wie du sagst, eine Fortsetzungsgeschichte sein will. Und natürlich reinziehen will, das ist halt wahnsinnig schwierig, glaube ich, da die Mischung hinzukriegen zwischen diesen Welten. Also Figurencharakterisierung, erzählen, was war, was ist, dann dieser Fall innerhalb des einzelnen Hörspiels und der übergelagerte Fall. Also diese drei Welten kann man gut gelöst finden. Bei mir ist das so ein bisschen leider so ein Missverhältnis. Also ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten, da Lust auf eine zweite Folge zu haben, weil mir das am Anfang zu lang dauert. Aber das ist Geschmackssache. Also dieses ist ein bisschen, das ist sehr gut, die Idee, wie die da am Anfang sitzen und dann kommen sie nacheinander und lernen sich kennen und frotzeln und dann geht's mit dem Fall los. Aber es dauert mir zu lang tatsächlich. Ich hätte mir doch noch eine kleine Wendung mehr gewünscht bei diesem konkreten Fall. Und dafür vorne weniger. Ach, ja. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen Längen für mich gehabt. Aber ansonsten finde ich das eigentlich eine tolle Idee, weil es einen natürlich auch so bei der Stange hält im Idealfall. Die Frage, was ist denn jetzt eigentlich? Was wird mir hier alles jetzt nicht aufgelöst in dieser Folge?
Ja, aber denk doch mal, du bist ja so großer Herr der Ringe-Fan. Wir haben das ja vorhin schon bei deinem Lego-Exkurs mitbekommen. Und das Schöne an Herr der Ringe ist doch auch dieser epische Einstieg, bevor dieser ganze Schlachtenlärm kommt, dieser Aufbau, diese Figuren, wie sie erstmal bewegt wird, wie sie zusammengeführt werden. Also das ist für mich, ist Tolkien und die drei Senioren, das ist für mich eins.
Okay, das freut mich.
Ich möchte deshalb auch noch mal Props geben an hier Konzept und Regie Christoph Piasecki und Idee und Buch Erik Ahlbrot. So, das habe ich jetzt auch mal abgehandelt. Ach, da ist dir das zu lahm am Anfang. Also ich liebe diesen Einstieg und für eine erste Folge, da würde ich dir recht geben, das ist immer so schwierig. Du kennst die Figuren nicht und du musst so viel gleichzeitig erzählen und dabei noch interessant bleiben. Für mich funktioniert es auf jeden Fall.
Ja, es ist ein bisschen zu oft dieses, ja, das ist ja so wie damals, als wir früher zusammen waren und du auch schon, bla bla bla. Also es ist so ein bisschen zu viel tell, don't show. So, ne? Das hätte nicht so ausführlich sein müssen für mich. Das hätte sich auch mit der Zeit erst entblättern können, so was da jetzt genau das Verhältnis zwischen den dreien ist. Aber Geschmackssache.
Das ist der Moment, wo ich dachte, so kann ich eigentlich Felix canceln, auch wenn er immer so pünktlich ist. Mhm. Aber nein, Podcast, weißt du, da es geht ja auch darum, Ambivalenzen auszuhalten und dass wir jetzt nicht einer Meinung sind. Das sage ich jetzt nur mir, um nicht weiter durchzudrehen. Aber ich finde es schön. Ich denke, für die Podcast-Dynamik ist es gut und ich stehe da gerne zurück. Jetzt versuche ich dich einfach nochmal mit was anderem reinzuholen. Felix, du liebst ja die drei Fragezeichen. Das ist ja dein täglich Brot. Wir haben es ja gehört. Du hörst jeden Tag diese alten Sachen. Nein, aber es gibt ja ganz viele Bezüge auch zu den drei Fragezeichen. Nicht nur im Cover, sondern es gibt zum Beispiel einen Running Gag mit den Visitenkarten.
Du hast doch nicht etwa eine von unseren alten Visitenkarten in der Tasche?
Ich habe immer an uns geglaubt. Nur ihr beide habt den Glauben verloren. Entschuldigen Sie.
Ja?
Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
Ah? Klar. Die drei Jungdetektive, wir übernehmen alle Fälle.
geht dir da nicht als Drei-Fragezeichen-Fan das Herz auf, wenn du merkst, so, ach, das ist ja ein ziemliches Easter Egg hinsichtlich Drei-Fragezeichen? Das ist so Fan, sind so Fan-Momente, so pleasing an die richtige Community.
Ja, genau. Also ich bin jetzt davon nicht so überrascht, weil das kennt man natürlich ist schon sehr häufig von diesen Fanhörspielen, wie wir ja selber auch eins gemacht haben zu den drei Fragezeichen. Gibt's ja ganz viele und das ist ja wirklich so auch ein Standard. Also keine Ahnung, in der, was weiß ich, in der Heute-Show gibt's dann ja auch Kacheln mit den drei Fragezeichen und dann würde auch die Visitenkarte kommen können. Also das ist ja ein bisschen so Common Knowledge. Es ist ja auch ganz knapp, da haben die sich bestimmt ganz viel Gedanken gemacht, das ist auch ganz knapp an der Marke vorbei immer, ne? Also die drei Detektive, ja. Kannst du noch sagen, aber jetzt drei Fragezeichen natürlich nicht, sind sie ja auch nicht. Ne? Sie kommen ja auch nicht aus Rocky Beach, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern aus Santa Monica, was man aber natürlich, selbst wenn man noch nie da war, total kennt, weil es öfter erwähnt wird in drei Fragezeichen, ist ja in der Nähe. Also ne, es wird so ganz knapp dran vorbei geschrammt und es ist ja schon funny.
Es gibt so eine Szene, wenn ich dir die nochmal nahe bringen darf, da schlagen sie im Telefonbuch was nach und dann wird dann so random, lesen sich da so Werbung vor und dann sagt dann Cameron, glaube ich, so, ach, hier, guck mal, Mortons Limo-Service. Und man denkt natürlich so, was, das kann doch jetzt nicht sein, dass Morton aus den, na, der Fahrer von den drei Fragezeichen, dass der jetzt hier eine Rolle spielen darf. Und dann sagt dann die andere eben so, ach, nö, wir möchten ja gar keine Softdrinks haben. Und man hört so, ach, so witzig, der Limo-Service von Morton ist natürlich jetzt da Limonade und nicht Limousine.
Ja,
also ich bin unterm Tisch gelegen.
Freut mich. Ja, also sowas ist auf jeden Fall dankbar. Man muss, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen. Auch da weißt du mehr als ich, weil ich habe in die ganz neue Folge reingehört. 35 war das, glaube ich, sogar schon. Aber dazwischen habe ich jetzt nichts gehört bis jetzt. Und ich habe so manchmal so,
Respekt.
Ich habe so manchmal überlegt, ist das jetzt, also wie viel ist jetzt quasi parodistisch gemeint? Es ist weniger parodistisch gemeint, als man jetzt, glaube ich, sich vorstellen würde, wenn man es noch nicht gehört hat. Das ist jetzt nicht, die Idee ist nicht, die drei Fragezeichen sind jetzt alt und jetzt erzählen wir das, sondern das ist schon, es will quasi eine eigene Erzählwelt sein, die so ein paar Referenzen hat. Aber eigentlich will sie ernst genommen werden. Soll ja nicht Quatsch sein hier.
Eben. Und ist das nicht eine große Leistung, dass es ihnen gelingt? Das ist nämlich auch etwas, was Europa, die Marke der drei Fragezeichen, ja auch schon mal probiert hat. Du hast darüber gesprochen in deinem Podcast. Und zwar die fünf Freunde essen jetzt vegetarisch oder
wie ist der Scheiß?
Glutenfrei. Da hat man ja auch versucht, da war die Bande ja auch älter geworden und wurde eben mit neuen aktuellen Parametern ausgestattet und man wollte darüber Humor erzeugen und es ist ja jeder einzelne Gag versandet und es war für mich das längste Hörspiel der Welt. Wenn irgendwann die Erde untergeht und man denkt so, ich habe nur noch eine Stunde, dann würde ich sagen, dann höre ich mir noch mal die fünf Freunde essen glutenfrei an, denn dann wirkt die Stunde wie fünf. Und ich hätte noch mal ein bisschen mehr gewonnen. Und deshalb möchte ich das hier eben auch so hochhängen, warum das bei den drei Senioren so gut funktioniert, weil es ist nämlich nicht instant genial. Du machst die Leute älter, schon funktioniert das. Und ich könnte mir vorstellen, also ich habe da gar keine Ahnung von, aber dass Europa da auch so ein bisschen mit einem giftigen Auge drauf geschaut hat, dass jemand dieses Thema so viel besser, so viel liebevoller umsetzen kann, als es ihnen möglich ist. Also keine Ahnung, ne? Vielleicht freuen sie sich auch und sehen das als tolle Hommage. Das würde ich mir natürlich für sie wünschen.
Ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages zahlt da alles auf diese Marke ein. Und ich hänge noch bei deinem Link von fünf Freunde essen glutenfrei zu Interstellar. Weißt du, mit der Zeit auf dem anderen Planeten und naja, egal. Ich habe einen Knoten im Kopf. Wo waren wir?
Ja, ich habe noch einen Einspieler, wo sie im Auto sitzen.
Wieso mussten wir uns eigentlich alle auf die Rückbank quetschen? Einer hätte doch auch, vorne sitzen können.
Wir haben das schließlich jahrelang so gemacht.
Ach ja, das war schön.
damals, als wir noch zeitlich unbegrenzt einen Rolls-Royce von einem Sponsor zur Verfügung gestellt bekamen.
Damals waren wir aber noch schlanker. Und passten problemlos auf die Rückbank.
Aua. Ach.
So, das wollte ich jetzt nur noch mal einspielen, um diese drei Fragezeichen-Referenzen, die hier, na, also ich denke, jeder, der das jetzt gehört hat, weiß, da, wovon wir hier dauernd reden. Felix, dann darf ich dich auf ein kleines Foreshadowing, wie ich das gerne nenne, einladen. Du würdest sagen, halt's Maul mit deinen Spoilern.
Ich würde erstmal Deutsch reden. Eine Vorschau oder was willst du?
Genau, ich mache eine kleine Vorschau. Danke. Foreshadowing ist ja so ein bisschen diffuser. Es wirft so einen Schatten in eine Richtung. Also man sagt noch nicht konkret, was ist, aber man bekommt so eine Ahnung. So sagen wir jungen Leute Foreshadowing. Aha. Und zwar, weil es ja eine Fortsetzungsserie ist, kann ich dir und allen anderen verraten, die jetzt nicht abgeschaltet haben. Bitte wählt euch später wieder ein natürlich. Wir brauchen jede Streaming-Sekunde hier. Es kommt raus, dass Cam und Julian ganz früher ein Paar waren. Und sie haben sich getrennt, als Cam schwanger wurde. Und Julian wollte das Kind behalten und Cam hat gesagt, nein, ich lasse das abtreiben. Und dann war er eben so verstört und so verletzt, dass er da keinen Einfluss hatte, dass sie sich getrennt haben. Und dann kommt aber in der Geschichte raus, dass sie das Kind eben hat nicht abtreiben lassen und irgendwann trifft er seinen 50-jährigen Sohn wieder. Und es ist halt einfach sowas von, ich krieg die Gänsehaut, es ist einfach so irre. Mhm. Weil es halt auch nicht so erzählt ist, weißt du, man könnte ja dann sagen, so, oh toll, ich habe ja ein Kind, es ist so wunderschön, wir liegen uns in den Armen und dann ist die Story vorbei. Du hast ja 50 Jahre von einer Person verpasst, die kannst du ja nicht mehr nachholen und sie ist aber trotzdem da. Es ist auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite ist es ganz tragisch und ich finde, das wird dann halt auch noch so miterzählt. Dann läuft dieser 50-Jährige da immer noch mit denen da rum und die versuchen sich anzunähern. Er versucht, Julian versucht den Frust gegenüber Cam in Bahnen zu lenken, weil sie ja jetzt, ne, sie müssen ja mit dem Jetzt umgehen und das überwinden. Mm. Außerdem gibt es noch dann Folgen, die tatsächlich in der Vergangenheit spielen. Es wird ja immer angedeutet, was früher war. Und dann hast du auch tatsächlich Folgen mit Kinderstimmen, also die halt dann quasi 1970 spielen oder keine Ahnung, wann das hätte sein müssen. Ja, da staunst du.
Interessant. Ja, ist halt so eine mit dem Kind, das ist ja interessant. Das ist ja einerseits so eine feministische Lesart, andererseits, ohne das jetzt zu kennen, bin ich auch total auf der Seite des Vaters. Ja, dass das Konflikte in sich birgt, das glaube ich gerne. Und die brauchst du ja natürlich auch. Ist ja logisch. Was ja gar nicht geht, ist so, wir haben hier so irgendwie so spleenige alte Damen und Herren und das wird jetzt durchkonjugiert. Da bist du nach drei Folgen am Ende, meines Erachtens. Also du brauchst das ja total.
Ja, genau. Sonst wird ja bei den meisten Serien, wird ja immer wieder, es muss so sein, auf Null geschaltet. Du darfst keine Entwicklung haben. Am Ende einer Simpsons-Folge muss der Status quo vom Anfang wieder erreicht sein. Deshalb ist alles folgenlos und auch irgendwann nicht mehr relevant, natürlich für den Zuseher, die Zuseherin. Und hier ist das so elegant ausgehebelt, dass man einzelne Folgen hören kann, aber trotzdem eine übergreifende Story bekommt.
Jetzt sitzen wir echt in der Tinte.
Was ist, wenn einer von uns auf die Toilette muss?
Wir sind hier in einer Abstellkammer. Dann nimmst du dir einfach den Putzeimer da hinten und lässt es laufen.
Oh, das ist aber extrem unhygienisch.
Felix, nun sind unsere drei ErzählerInnen eingesperrt in einer Abstellkammer und es geht darum, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Kannst du an einem Urinal pinkeln? Das ist ja sicher was unsere HörerInnen dringend wissen möchten. Wenn rechts und links neben dir Leute stehen und ich dich von hinten kitzele.
Ja. Das interessiert sicherlich die Menschen, vor allem diejenigen, die es vergessen haben, weil wir haben doch garantiert schon mal drüber gesprochen. Das kann doch nicht sein. Nein, selbstverständlich kann ich nicht pinkeln, wenn jemand neben mir steht. Und ich halte das für den normaleren menschlichen Zugang zum Thema Pinkeln in der Öffentlichkeit, dass man seine Privatsphäre haben will. Punkt.
Es ging mir auch so, ich hatte als Kind wahnsinnige Angst vor Urinalen. Also erstmal, weil man denkt, man kommt da ja gar nicht dran, wenn man noch nicht ausgewachsen ist und man ist da gezwungen, da in diesem offenen, in dieser offenen Situation da sich zu entblößen und es kommen diese riesigen, unangenehmen Männer. Also ich fand es immer ganz schlimm, aber es ist ja auch natürlich, weißt du, je freier du bist, irgendwo dein Geschäft zu verrichten, desto ungebundener bist du natürlich. Also ich gucke immer natürlich auch in Hotels immer mit bangem Auge nur auf das Badezimmer. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Glück gehabt, in Anführungszeichen, also dadurch, dass ich öfter mal, ich weiß nicht, wie kann ich das moderat ausdrücken, dadurch, dass ich immer auch mal mit Alkohol in Berührung komme, auch mal mit viel Alkohol, da ist es ja dann irgendwann nicht mehr ganz so, da bin ich dann nicht mehr ganz so genannt und darüber habe ich mir auch so ein bisschen das Urinal zurückerobert, obwohl ich immer noch das vermeide. Also ich würde mich nie zwischen zwei Typen stellen und auch eigentlich, also ich bin da schon sehr empfindlich, aber nicht mehr ganz so.
Da gratuliere ich aber. Ich finde es aber gut, dass das hier erwähnt wird, weil das ist ja, gehört ja zu diesen Themen, weißt du, im Film, keine Ahnung, Actionfilm und das 4 Stunden lang Verfolgungsjagd. Und manchmal fragt man sich, muss der nicht mal aufs Klo? Also in Hollywood-Filmen müssen ja nie Leute aufs Klo, außer sie sind dann in der Kabine und dann werden sie da überfallen oder so. Ne? Es wird immer nur funktional eingesetzt, aber es ist einfach scheinbar zu langweilig, normale menschliche Bedürfnisse in einer filmischen Narration zu erzählen. Trinken müssen, essen müssen, auf Toilette gehen. Und das finde ich ganz gut hier, dass das sozusagen ein Gedanke ist, so Gott, wir sind hier eingesperrt, weil es wäre auch mein erster Gedanke natürlich.
Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, dass das so, das gibt ja heutzutage eben auch so, diese Serien sind ja doch durchaus ein bisschen epischer und man hatte die Möglichkeit an Figuren ganz anders dran zu bleiben, wenn du eben so eine längere Narration hast und da fällt es ja dann auch nochmal eher auf, dass James Bond nicht dauernd auf dem Scheißhaus sitzt, wie du sagen würdest, das verstehe ich, aber bei so einer, wenn man so ganz nah an so einer Figur dran ist oder an so einer Situation in der WG bei irgendeinem Comedy-Ding, da ist dann schon, dass man sich auch mal wundert, dass das nie Thema sein soll.
Interessant grundsätzlich bei der Folge hier ist so die Sprache. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass mein Eindruck ist, so diese Restaurantszene ist ein bisschen zu lang. Da sind auch dann immer so spielerische Aussagen zwischen den Figuren, ist mir aufgefallen, die so ein bisschen natürlich zur Charakterisierung da sein sollen. Aber da hätte ich ein bisschen das Kill Your Darlings-Prinzip etwas mehr angewendet. Also, aber es ist Geschmackssache. Und da ist mir aber auch eine Stelle aufgefallen, zum Beispiel, das geht vielleicht auch nur mir so und anderen nicht, aber da ist mir aufgefallen, dass innerhalb von 30 Sekunden die Begriffe schnöder Mammon, eine Hand wäscht die andere, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf, es kommt alles nacheinander, also die reden in so geflügelten Worten miteinander und das ist, ja, so reden Menschen, vielleicht ja sogar, habe ich mir auch Gedanken gemacht, vielleicht sogar Rentner, ne? Vielleicht ist das genau so, wie die reden müssen, weil sie so gelernt haben, gleichzeitig sträubt sich da alles in mir, weil die natürlich diese Floskeln nicht dazu beitragen, diese Figuren durch ihre Sprache weiter zu charakterisieren. Vielleicht, vielleicht kommt das ja noch in späteren Folgen, dass die auch so ein bisschen so eine unterschiedliche Art haben zu reden. Sowas hilft ja immer und ich kann schon nachvollziehen, dass man das vielleicht in der ersten Folge noch nicht so gut entwickeln kann. Aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Und mir ist aufgefallen, es gibt eine Stelle, die ist so sehr interessant. Vielleicht kannst du die mal kurz einspielen und zwar fällt da dieser Satz hier.
Maldita mierda, die Tür! Wo seid ihr, Wichser?
Da habe ich mich kurz gefreut, muss ich sagen, Linus, weil das kam so aus dem Nichts. Ne? Alles vorher ist so ganz normal, familienverträglich und dann später sagt auch die eine Figur, so ein Dreck. Das fand ich auch gut.
es wirklich, habe ich ja schon erwähnt, dass ich es sehr befreiend finde, dass man diesen Figuren einfach per se mehr zugesteht, weil es sind ältere Leute, man kann von ihnen verlangen, dass sie sagen sollen, was sie meinen, man kann es eh nicht verhindern und man möchte sie nicht irgendwie bei der Erziehung, bei der Menschwerdung begleiten, wie eben die Jugenddetektive, die dann dadurch ja doch eingeschränkter sind. Nö, hier einfach auch mal Wichser. Aber Felix, wenn ich noch einmal höre, die Restaurantszene sei zu lang. Unmöglich. So, wir haben noch einen Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Und Felix, ehrlich gesagt, bin ich schon ein bisschen heiß darauf. Ich habe ihn genannt, der Elefant im Raum. Denn wir sprechen hier von einer Jugendbande, die wir kennen und die aber nun in der Zukunft begrüßt wird im Alter. Kommt dir das in irgendeiner Form bekannt vor?
Nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir hatten das hier wahrscheinlich auch schon mal erwähnt. Wir haben ein ähnliches Hörspielskript geschrieben. Also überhaupt nicht ähnliches Quatsch, nein. Aber das Prinzip, was ich auch vorhin geschildert habe, wenn man eine Welt hat, die jeder kennt, überlegt man sich, gibt es Prequel- oder Sequel-Möglichkeiten? Die Idee hatten wir auch, so wie viele andere ja auch, ne? Weil denk mal zum Beispiel dieses Drei-Fragezeichen-Universum, wenn ich das noch kurz vorschießen darf, da, auch da ja, ist das bitte. Ja keine neue Idee zu sagen, was passiert eigentlich in der Zukunft. Also das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Es gibt ja bei den Drei-Fragezeichen beispielsweise die Graphic Novel von Christopher Tauber, Rocky Beach und die Fortsetzung, ne, wo erzählt wird, was ist mit den drei Detektiven in, ich glaube, 20 Jahren passiert. Und dann gibt es auch die Auferstehung von Andreas Eschbach. Das ist ja ein wahnsinniger Erfolgsroman, der ja auch Justus Jonas Leben, ich habe es nicht gelesen, aber auch so die drei Fragezeichen in die Zukunft holt. Also das ist dankbar. Und auch wir hatten das schon mal vor unglaublich langer Zeit, hatten wir das mit TKKG gemacht. Und zwar,
ja, die besten Köpfe Deutschlands haben diese Idee in einer Doppelschöpfung zusammengelegt.
Ja, und jetzt haltet euch fest, manche von denen haben es auch veröffentlicht, wir aber nicht.
Ja, es war so ein bisschen schade. Wir waren ja recht weit auch schon gekommen. Ich fand unser Skript auch toll. Ich kann mich noch erinnern, dass wir so am Anfang haben wir auch immer gerne so zusammengeschrieben, das ne, einfach abwechselnd. Wir haben eben geraucht und dann abwechselnd geschrieben und wollten den anderen schocken. Und ich fand bei dieser Sache, die wir da geschrieben haben, es hieß Sarg. Für immer Bande hieß es. Unsere Gruppe war eben Sarg. Eigentlich dachten sie heißen Gras, aber wenn sie dann falsch standen mit ihren Buchstaben, dann war es Sarg geworden.
Genau, eine TKKG in der Zukunft Vision, die auch in der Millionenstadt gespielt hat. Ich glaube 20 Jahre, ich glaube es war ein Abi-Treffen, 20-Jähriges oder 15-Jähriges, weiß ich nicht mehr. Ich glaube wir mussten dann den Zeitraum immer erweitern, weil das Projekt so lange rumlag.
Es ging uns natürlich auch darum, diese Gewissheiten der Originalerzählung zu demontieren, also Tarzan so am Boden zu haben, aus ihm ist nichts geworden und natürlich eben Klößchen ist jetzt der gut in Schuss ist und wir hatten Karl zu so einem Art Professor X im Rollstuhl gemacht, also wie bei den X-Men, da würde ich sagen, ne, das macht total Sinn, finde ich auch eine gute Idee, aber mit dem Rollstuhl, das waren dann auch, das würde ich heute anders schreiben. Da kommst du dann auch, wenn du es so gaggig machst und das fand ich dann nicht mehr so günstig. Aber wir waren ja so weit, dass wir dann auch schon so in die Figurensprache reingegangen sind. Das hat mir am meisten gefallen, dass wir dann gesagt haben, eigentlich sprechen alle gleich, ne, alle wollen irgendwie die Geschichte vorantreiben. Aber machen wir doch mal, gehen wir doch mal wirklich in jede Figur rein, die, mit so sprachlichen Manierismen. Und dementsprechend war das schon ganz gutes Material, fand ich. Und Achtung, ein Label hatte Interesse damals. Ich nenne es gerne Ohrenkriecher. Ich weiß, es heißt anders. Grüße gehen raus. Ohrenkneifer darf man bestimmt sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mit demjenigen, von dem du reden willst, Dirk Hardigen, hatte ich nochmal Kontakt. Gestern witzigerweise wegen einer anderen Sache. Und da habe ich mir noch hin und her geschrieben. Weil, wir kommen gleich drauf, genau, dem hat das nämlich ganz gut gefallen und das Ohrenkneifer ist ein Label, das gibt es seit 15 Jahren ungefähr, schaut da mal rein, wenn euch das interessiert, die machen sehr aufwendige und schöne Hörspiele auf CD und zwar auch ganz unterschiedliche, also so Jules Verne, Karl May, Neuinterpretationen, Thriller und so weiter. Horrorhörspiele. Und Dirk Hardegen ist ja selber ein recht erfolgreicher Synchronsprecher. Ich freue mich immer, wenn ich den in so TV-Serien, Nebenrollen oder Filmen oder Videospielen, ist er mir auch schon öfter begegnet, wenn ich den dann wieder höre. Also so ein Vielsprecher, sagt man da vielleicht.
Ja.
Und ich glaube, das...
It's me, it's Mario.
Das
ist Dirk Hardegen.
Ja, da würde er sich freuen. Ich denke auch, das ist er, ja. Und ich glaube, darauf wolltest du vielleicht hinaus. Das ging tatsächlich so weit, dass wir das dahin geschickt haben. Ihm hat's gefallen. Und dann plötzlich kam eine Nachricht von ihm. Vielleicht willst du es erzählen. Hier, schaut mal, ich habe mich mal hingesetzt. Ein paar Abende lang.
Genau, dann hat er davon eine Skizze eingesprochen. Er hat alle Rollen gesprochen. Also es war dann offensichtlich noch nicht als Hörspiel inszeniert, aber weil er ein guter, versierter Sprecher ist mit Gefühl für Timing und für Humor und eben auch eine gute Sprechstimme hatte, klang das plötzlich natürlich großartig. Und wir dachten, jetzt geht es richtig los und dann wurden wir geghostet. Bis zum heutigen Tage. Und dann habe ich gesagt, so, oh, es wäre so geil, wenn wir davon noch mal was einspielen könnten. Und Felix, hast du denn dieses Pfeil noch für uns?
Ich habe es noch, möchte vorausschicken, wir wurden nicht geghostet, es wurde uns abgesagt, weil der das mit anderen Leuten macht und ich glaube, die waren dagegen. Also so meine ich mich zu erinnern, dass die das nicht wollten und er wollte das gerne und dann war das halt vom Tisch. Aber wir haben die Demo und du sagst, also bei dir klang das so, als hätte er mal 3 Minuten gemacht. Nein, der hat das ganze Ding runtergerockt. Das ist schon funny. Und wir haben das Pfeil gefunden. Ich habe es auf einer externen Festplatte gefunden. Du hattest es ja gar nicht mehr. Bin ich auch happy, dass ich so spießig mir die Sachen aufhebe, ne? Und ich kann sagen, wir können jetzt hier mal reinhören in einen kleinen Ausschnitt aus einem nicht veröffentlichten und auch nicht realisierten Hörspiel, das wir hier in so einer Art Hörbuchvariante mit Geräuschen hören. Gesprochen von Dirk Hardegen vor ungefähr 15 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau.
Ihre Genomforschung allein müssen ja ein Vermögen wert sein.
Vielen Dank, Herr Müller. Dann halte ich mich mal an Sie. Die anderen 3 kenne ich nur flüchtig aus meiner Schulzeit.
Flüchtig? Ich habe mal eine Kugel für dich gefangen.
Ach. Warst du vielleicht früher einmal sehr korpulent und...
Ja.
Die Kugel war eine Torte.
Exakt.
Dann erinnere ich mich. Schön, dass ihr mal vorbeigekommen seid. Wenn ihr wieder in der Stadt seid, könnt ihr euch ja melden. Aber bitte nicht bei mir.
Dein Ordnungsfimmel, meine Pünktlichkeit, unser großartiger Humor. Hier kommt alles zusammen bei diesem 2-stündigen Einspieler, den ihr jetzt gehört habt. Nee, ich glaube, wir haben es etwas kürzer gehalten. Ja. Wie gefällt es dir? Immer noch ein Knaller, würde ich sagen. Im Zuge der 3 Senioren sehe ich uns mal wieder auf dem Standstreifen nebenher laufen.
Ja, das ist ein ganz anderer Anpack. Also du hast es vorhin schon so ein bisschen geschildert. Wir haben im Prinzip die Figuren, die man kennt aus TKKG, natürlich alle umbenannt auch, also so ähnlich wie hier. Wir haben die dann aber nicht in so ein funktionierendes neues Gefüge gegossen, wo man jetzt da irgendwie 50 Hörspiele machen könnte, sondern im Prinzip so durch so einen sadistischen Fleischwolf gedreht und alle Figuren quasi umgepolt in dem, was sie im Original waren, so für so eine Comic-Relief-Geschichte. Und ich glaube, das würde genau ein Hörspiel lang tragen und wäre auch was ganz anderes, aber dadurch ganz gut. Ich habe das Skript neulich nochmal gelesen übrigens. Eine Hörerin hat sich dafür interessiert, der habe ich das geschickt. Und wir hatten das ja auch, das habe ich auch schon wieder vergessen, wir haben das ja schon mal publiziert als in Schriftform in einem Fanzine, das wir gemacht haben. Das hatte ich ganz vergessen.
Das Fanzine hieß Schinken-Omi, aber ich bin nicht so glücklich mit dem Stadium. Wir haben meiner Meinung nach danach noch an der Figurensprache gearbeitet. Also mir kommt es vor, als wäre das nicht die letzte Fassung, als wäre das noch ein bisschen tighter dann geworden. Wir haben das aber erstmal im Fanzine veröffentlicht. Aber das sind Detailfragen, die können wir dann, wenn wir mit dem Management und den Anwälten der Gegenseite zusammensitzen und da den Vertrag aushandeln.
Okay, alles klar, verstehe. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal an Dirk und Grüße gehen raus.
Dirk Hardegen. Letztens habe ich mich noch wahnsinnig über ihn geärgert. Und zwar habe ich im Rolling Stone, ne, Felix, dein Linny hat im Rolling Stone, die hatten eine 10-seitiges Hörspielstrecke, haben die gemacht, anlässlich der Biografie von Heike Dine Körting. Hatten ein Interview mit ihr und haben natürlich ganz viele Facetten dann auch mal da abgedeckt, weil es auch, denke ich, für Rolling Stone-Leser Überschneidungen gab. Und da habe ich dann was schreiben dürfen über neuere Hörspiele. Habe mich an dem Zeug orientiert, was du mal in diesen Shorts da gemacht hast, und habe da einen kleinen Text geschrieben. Und diese Strecke kam bei Dirk Hardegen und seinen Freunden so schlecht weg. Auf Facebook wollten sie ihr Abo beim Rolling Stone, was sie nicht hatten, kündigen, weil das irgendwie nicht das ihren Nerd-Reglementarien entsprochen hatte. Kannst du dir das vorstellen? Da wurde sogar mein Text gedisst. Ich glaube, es hackt. Aber Dirk, wie gesagt, alles ist vergessen. Danke für diese tolle Einspielung damals.
Ich weiß nicht genau, was du jetzt von mir erwartest für eine Solidarität, weil ich habe komischerweise keinen Anruf bekommen von der Rolling Stone Redaktion. Also ich bin genauso empört wie alle anderen, die nicht angerufen wurde, um da was Sinnstiftendes beizutragen. 15 Seiten über Heike Dine Körting, wo ist denn meine Expertise geblieben?
Ja, man hätte auch was von dir darin lesen können. Das stimmt, das möchte ich auch bemängeln.
Ich hätte auch Bob Dylan noch erwähnen können in meiner Rezension. Einfach, ich hätte Wege gefunden, das hinzukriegen. Oder den Boss oder so. Hätte alles machen können. Naja, egal.
Dann freut euch auf Felix und mich, wie wieder diese Sarg-Geschichte köchelt. Und damit meine ich nicht das Hörspiel.
Stark, stark. Das sind die Gags, wo dann Linus nachts im Bett bei 50 Grad hochschnellt und giggelt, aus dem Schlaf direkt giggelt und dann den Block nimmt und das aufschreibt. Das sag ich in 2 Wochen dann im Podcast. Sehr gut.
Nee, das ist mir wirklich eben eingefallen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich viele Sachen versuche, im Vorfeld schon dingfest zu machen. lass uns doch vielleicht nur noch mal abschließend über die SprecherInnen ein Wort verlieren. Ich habe am Anfang Lutz McKenzie erwähnt. Die beiden anderen Stimmen sind Heidi Schaffrath und Elga Schütz.
Ja, zweitere kannte ich nicht. Also kenne ich bestimmt auch, aber ich habe jetzt nicht sofort so, natürlich, so, ne? Klar, bei Heidi Schaffrath ist das was anderes. Das ist total drin einfach.
Ja, also ich finde, Elga Schütz, das ging mir genauso, dass mir da der Name nicht so vertraut ist. Aber wir haben es ja auch gehört, die Stimme, so, da würde ich sofort sagen, ach so, ne, die ist mir genauso nah wie eben die beiden anderen. Ja, ja. Aber komischerweise habe ich die nicht unter ihrem Namen abgespeichert. Ich habe ja lange Zeit nie Namen gewusst von HörspielsprecherInnen, bis ich jetzt hier das beruflich mache. Und mittlerweile mir auch auffällt, dass das immer wieder auch ähnliche Namen sind. Und ja, also ich finde, wie gesagt, beide Frauen auch so großartig. Heidi Schaffrath ist so eine ähnliche Figur wie Reinhild Schneider. So sehr viel Wange, so ganz lieblich und so ein bisschen kokett. Und währenddessen eben Elga Schütz, Cameron, so sehr rustikal, sehr viel Kiefer oder auch Stirn mitgibt. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Figuren, die sich sehr gut ergänzen. Die Stimmen, ne, könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Und auch gerade deshalb finde ich, es ist akustisch schon ein Genuss, den drei zuzuhören.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mit der Unterscheidbarkeit, da denkt man ja, gut, ist ja banal, aber erinner dich mal bei Point Witmark zum Beispiel. Da waren das ja 4 Jungs und da hatte ich, weiß ich noch, damals ganze Zeit Probleme, 2 Stimmen auseinanderzuhalten. Und das ist ja schon crazy. So, klar, das ist individuell vielleicht hatten das andere nicht, aber also man muss da echt schon beim Casting drauf achten. Und hier gehe ich sogar so weit zu sagen, dass Lutz McKenzie dann am Anfang für mich eher eine Schwierigkeit darstellt, als irgendwie so Freude in mir auslöst, weil der halt so abonniert ist bei mir auf 5 Freunde und so weiter. Also das lenkt mich eher ab von der Figur, als dass ich mich da jetzt so mega freue. Also klar, ein Effekt, der nach 30 Minuten nicht mehr da ist, natürlich. Aber ich find's immer toll, wenn dann mal gute Stimmen kommen, die man eben nicht kennt. Da freue ich mich immer eher drüber.
Dann können wir ja vielleicht langsam schon ins Fazit überwandeln. Die aufmerksamen HörerInnen haben ja eben bei dir schon wieder gehört, keine Freude auslöst oder so. Es gab ja doch einige Einschränkungen. Wie gehst du denn jetzt raus aus dieser Folge? Offensichtlich nicht annähernd so begeistert wie ich, aber sag mal, was bleibt für dich?
Ja, also ich bin jetzt, ich habe wirklich so viele Sachen zu hören. Ich bin jetzt auch nicht so auf der Suche nach der nächsten großen Serie. Deswegen werde ich jetzt hier nicht direkt weiterhören, aber es interessiert mich schon, wie sich die Geschichte entwickelt. Und mir hat auch die Machart gut gefallen, eben weil es nicht so die ganze Zeit so jetzt funny sein will ohne Ende. Ne? Das ist das Allerschlimmste einfach, wenn das dann so in so einer Parodie sich verliert. Und das ist ja wirklich, das ist für mich auch die größte Überraschung. Explizit keine Parodie. Es ist halt eine Anlehnung an eine bekannte Erzählwelt, aber die will genauso ernst genommen werden wie das Original und beziehungsweise will was Eigenes sein, eigenes Universum sein. Und das erleben wir zurzeit ja sehr, sehr häufig bei vielen Hörspielreihen, neueren. Also denk mal an, hatten wir ja auch schon mal besprochen, Professor van Dusen. Da gibt es ja sowohl eine Fortsetzung als auch eine Übertragung in die Gegenwart. Also da gibt es eine ganz freie Serie, Thriller, auch eher. Ist auch, da ist die Figur auch nicht die gleiche. Aber trotzdem ist das quasi so eine Interpretation, was wäre eigentlich, wenn der jetzt 100 Jahre später leben würde mit in der modernen Welt. Und das ist total interessant, sowas. Also das finde ich erstmal bewundernswert, wenn Leute sowas angehen. Und das fand ich hier gut gelöst.
Na gut, mit diesem Fazit kann ich auch ein bisschen leben. Ich habe das Gefühl, du hast es für mich so ein bisschen sugarcoated, weil du wahrscheinlich gemerkt hast, du bist ja auch empathisch, dass ich total brenne für diese Serie jetzt. Wie gesagt, danke Mario und Mio nochmal. Ja, also für mich ist der Star auch so dieses Ensemble, diese drei Figuren zusammen, finde ich unheimlich toll, wie viel Raum die da haben und wie sie da so ganz elegant durch diese Fälle kommen, ohne dass irgendwie alles so bemüht ist. Und mir gefällt auch, was du gesagt hast, dass es eben keine Parodie ist, aber trotzdem ist es sehr humorvoll. Du kannst jederzeit, kriegst du mal wieder einen Spruch gedrückt und so, aber es ist nicht so ein Selbstzweck. Ne? Es geht nicht nur darum, irgendwelche Pointen aneinander zu reihen, die auf den irgendwelchen, auf den Figuren nur basieren, sondern es fügt sich alles zusammen und es gibt eine Figurenentwicklung, die uns sonst so verwehrt bleibt in all diesen Serien. So, jetzt könnte man denken, es ist vorbei, aber ich habe es ja zum Glück vorhin angekündigt. Das Beste zum Schluss für meinen Felix. Er soll nochmal ein Quiz beantworten und so ein bisschen seine grauen Zellen beanspruchen und dann noch eine Überraschung danach.
Ich bin gespannt. Ich habe noch ungefähr 3% Gehirnakku.
Damit gehe ich immer rein in meinen besten Momenten. Felix, deine Leidenschaft ist das Shoppen. Durch Konsum erlangst du die Befriedigung, die dir sonst im Alltag verwehrt bleibt. Das war schon früher so, daher giltst du als Kenner von klassischen Werbespots. Es dürfte dir also leicht fallen zu sagen, in welchem dieser Spots hat man Heidi Schaffrath, unsere Doreen Mannheim, gehört.
Meine Güte, regt euch ab, ich bezahle, okay?
Sprach sie bei Ado mit der Goldkante, lieh sie ihre Stimme der Mutter bei Miracoli. Oder hörten wir sie als die Omo-Frau? Nicht zu verwechseln mit Frau Clementine von Ariel, auch bei Omo gab es eine Frau, die das gesprochen hat. Oder war sie gar die deutsche Stimme von Frau Sommer, also von Jakobs Café? Felix, du hast die Frage überblicken können.
Ja. Ich verstehe sie inhaltlich, ja. Jetzt muss man natürlich wissen, Linus ist circa 10 Jahre älter als ich.
Mindestens
höre ich gerade. Ne? Es ist schwierig. kann ich sie denn anhören und danach entscheiden, wen sie gesprochen hat?
Ich noch hinkriegen. Ich spiele dir den Werbespot vor und du sagst, welcher es war. War es Ado mit der Goldkante, Miracoli Omo-Frau oder war es die deutsche Stimme von Frau Sommer, also Jakobscafé?
Also ich habe keine konkrete Erinnerung an irgendeine dieser Werbung. Ich weiß, bei Ado zum Beispiel ist irgendwas klingelt. Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben. Auch die Omo-Frau sagt mir wenig. Ich habe neulich nochmal so einen YouTube, so einen alten Werbeblock geguckt und da kam Jakobs auch, meine ich. Aber da weiß ich nicht, ob es da unterschiedliche Generationen gab.
Siehst du, du guckst auch alte Werbung.
Aber nicht so alt.
Um in meine Welt eintauchen zu können. Das ist so lieb von dir. Jetzt Felix, also.
Hat sie gesprochen bei Wilhelms Zeppeline? Oder? Okay. Nein, ich sag Jakobs.
War sie die deutsche Stimme von Frau Sommer? Das ist doch schon eine deutsche Marke. Aber Felix, du hast recht. Und zwar war das Original, die Originalfrau Sommer war irgendwie aus Österreich und da hat man dann für den deutschen Markt eine deutsche Stimme gesucht. Das war dann Heidi Schaffer.
Ha, sehr gut.
Wir feiern auch bald Ostern.
Aber mit einem besseren Kaffee.
Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben, Frau Sommer.
Mühe allein genügt nicht. Nehmen Sie den besten von Jakobs Kaffee, die Krönung mit dem Verwöhnaroma.
Felix, das ist ja wirklich mal wieder überlegen. Man bekommt schon so wie bei der Pinky und der Brain so ein bisschen Angst. Stellen wir uns mal vor, der Felix hat irgendwann Zugriff auf 100% von seinem Gehirn. Wenn er mit 3% uns schon so beeindruckt und in Schranken weist.
Mhm. Ja.
Dann kommt jetzt noch die große Überraschung, Felix. Was könnte es sein? Hörst du die Musik? Moment. Felix, deine Leidenschaft ist das Kino. Oder wie du sagen würdest, der Kientop.
Mhm.
Auch dort konntest du deine Heidi Schaffrath hören, als Synchronsprecherin. Allerdings nicht die wirklich ganz großen Werke. Du merkst, es gibt noch einen Bonus-Quiz.
Ja, ich weiß nicht, welche Reaktion du erwartet hast, außer Empörung. Was soll ich denn noch machen?
Ach so, ich habe so aus dem Vollen geschöpft und jetzt, wo du eh schon gewonnen hast, kannst du doch auch nochmal, weißt du, das ist wie bei so einem Dattelautomaten, ne?
Doppelt. Doppelt reinschmeißen.
Ja, genau, jetzt. Genau, du musst jetzt hochdrücken.
Ja, okay.
Ich stelle dir so lange Fragen, bis du falsch liegst.
Okay. Ja, da kannst du lange warten.
Wo hat man Heidi Schaffrath als Synchronsprecherin hören können? Und zwar war sie nicht in den ganz großen Werken vertreten.
Ich habe schon eine Befürchtung,
Dass du es weißt?
Nee, was du hinaus willst.
Eis am Stiel 4 sprach sie, aber vielleicht auch in Lethal Weapon 4. Oder hörte man sie in Police Academy 4? Oder lieh sie eine Stimme in dem Film Psycho 4? Ist so lustig, weißt du, weil der vierte Teil ist ja oft, wenn es ihn überhaupt noch gibt, auch nicht der beste meistens.
Das stimmt, ja.
Eis am Stiel 4, Lethal Weapon 4, Police Academy 4, Psycho 4. Da hatte aber... Die Marken sind ja bekannt, vielleicht nicht diese Teile. Und da hört man Heidi Schaffrath. Und ich will von dir in dem doppelten Quiz wissen, wo.
Ja. Ich bin überhaupt kein großer Cineast. Das ist das Witzige eben gewesen an dem, was Linus gesagt hat. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es stimmt. Aber bei Lethal Weapon 4 und Psycho 4 bin ich mir nicht mal sicher, ob es die Filme gibt. Also bei Psycho dachte ich, es gibt nur 3. Aber es kann auch einfach Quatsch sein, dass es von allen den vierten Teil gibt. Dennoch würde ich behaupten, dass Eis am Stiel 4 vielleicht sogar schon eher ganz früh in den 80ern war und die anderen eher später. Und Heidi Schaffrath aber schon in den 70ern viel gesprochen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Eis am Stiel war, weil sie da eigentlich schon hätte gebucht werden können dafür. Und deswegen nehme ich das.
Mhm. Eis am Stiel, ist das so eine Sendung über so ganz kalte Leckvergnügen?
Genau.
Oder worum geht es da
nochmal? Flutschfinger und so weiter. Mhm. Nee, das sind sehr, sehr bizarre... Achtung, jetzt kommt ein geiles Wort. Sind das nicht so israelische Sexklamotten?
ist. Und wenn das nicht das Genre ist, was sich durchsetzen sollte, dann hier die Antwort. Es ist leider diesmal nicht richtig. Muss dich enttäuschen. Aber du hast das mit Frau Jacobs gewusst und das kann dir keiner nehmen an diesem heißen Tage. Aber es ist, möchtest du es wissen,
ja.
Psycho 4.
Ach, tatsächlich gibt's das.
Psycho 4, sofort im, das war nur noch Video-Release, aber trotzdem mit Anthony Perkins, aber ist nicht mehr in die Kinos gekommen.
Eieieiei.
Ich hatte mir letztens die Psycho-Box gekauft mit allen vier Teilen, wo natürlich, es geht, die Begehrlichkeit geht nach hinten natürlich rauf, weil die so selten sind, aber die Qualität geht hinten natürlich sehr verloren.
Ich hatte das nur eingestreut, weil man auch schon wieder, die Welt ist ja so schnelllebig geworden. In der Rückschau muss ich sagen, eine der besten TV-Serien der letzten 15 Jahre, die ich gesehen habe, war Bates Motel. Was ja eben auch natürlich so eine Neuübersetzung von Psycho ist. Das fand ich von den Schauspielern her und von der Story her ganz, ganz toll. Das möchte ich nochmal gucken irgendwann. Fällt mir nur gerade ein, falls das Leute verpasst haben und denken, es ist irgendein Schrott gewesen. Ja, ich dachte, deswegen habe ich so geraunt, ich dachte, du sagst jetzt Titel von irgendwelchen Pornofilmen aus den 70ern, wo sie vielleicht synchronisiert hat. Da hatte ich jetzt mitgerechnet. Falls sie es getan hat, ich weiß es nicht. Haben ja viele getan.
Da kennst du dich ganz gut
aus. Genau.
Ja, das muss ich beim nächsten Mal berücksichtigen.
Das hätte ich sofort gewusst.
70er-Pornos, ja. Felix, ja, was können wir denn dann erwarten? Ist da in der Richtung vielleicht was geplant? Du hast ja die nächste Folge schon vor der Brust. Was kommt?
Ja, ich kann, ich mache lose Andeutung. Ich sage, nächste Folge von mir wird die ja sein, ist neue Zähne für meinen Linus und mich.
Oha, es geht hoffentlich wieder um die drei Senioren, aber ich lasse mich überraschen. Felix, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, so ausführlich über diese tolle Serie zu plaudern. Und ja, kann dich nur verabschieden, jetzt wahrscheinlich ins Schwimmbad. Mit einem Flugschwinger.
Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Folge, Linus. Und ich sage tschüss.
Tschüss.
Aus
Name
der Rose.